14, kurz nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs, schreibt der 48-jährige Hermann Löns an seine Freunde unter anderem. 14. August. Ich war gerade auf Jagd, als die Mobilmachung erfolgte. Ich hatte vor, einen Roman, der den Dreifrontenkrieg behandelte, zu schreiben, kam aber vor Übelbefinden und Lebensunlust nicht dazu. So ist es besser. Es fehlt uns einmal ein Stoß ins Genick, sonst wären wir im Gelde verreckt. Alle Leute erwarten von mir Kriegslieder. Aber mir kommt es dumm vor, da zu sitzen und zu dichten, und Leute, die älter und schwächer als ich sind, ziehen mit. Wie gut wäre ich mit meinen Eulenaugen beim Vorposten und Aufklärungsdienst zu gebrauchen. Heute sind hier bei einem Regiment 60 Freiwillige, die schon angenommen waren, nach Hause geschickt, weil sie noch keine 17 Jahre alt waren. 29. August. Mir ungedientem Landsturmmann ist es gelungen, als Füsilier bei der 2. Kompanie des 73. Infanterieregiments anzukommen. Ich bin in 14 Tagen wohl ausgebildet und werde dann wohl gegen Osten geschickt. Ich freue mich von Herzen. Lange habe ich mir eine solche Beschäftigung neben dem Ackern, die einzig Manneswerte, gewünscht. 20. September. Schade, dass du nicht hier bist. Würde dir gefallen, tagelang so im Dreck, im Schützengraben zu liegen und dir die Granaten und Schrapnells um die Ohren sausen zu lassen, wie ich das über 4 Tage genoss. Ich denke, bald sind wir in Reims. Auch am 20. des Herbstmonats 1914. Lieber Freund, schwere Tage liegen hinter uns, noch schwere warten unser. Aber es ist eine Lust zu leben. Was für ein herrliches Volk, unser Volk. Wie die Leute drauf und dran gehen. Bismarck hat recht, sie sind zum Küssen. Morgen mehr, es geht schon wieder los. Heiß ist die Liebe, kalt ist der Schnee. Scheiden und meiden, ja, das tut weh. Rote Husaren, die retten, die reiten, die reiten niemals Schritt. Herzliebes Mädel, doch du kannst nicht mit. 4 wir noch bei den ganz persönlichen Aussagen. 4 Jahre zuvor, 1910, Löns war zu dieser Zeit ein begehrter Journalist und durch seine Tier- und Landschaftsskizzen auch ein bekannter Schriftsteller, hat die Zeitschrift Eckart eine kurze Selbstbiografie von ihm veröffentlicht, aus der ich jetzt einige Ausschnitte vorlesen möchte. Während eines schweren Vormorgengewitters kam ich als erstes Kind meiner Eltern, des Lehrers Friedrich Löns und seiner Frau Clara aus Paderborn, zu Kulm an der Weichsel auf die Welt. Es war der 29. August 1866. Während im Allgemeinen die Geburt eines Kindes für die Eltern eine Erhöhung der Ausgaben bedeutet, entsprang aus meiner Ankunft meinen Eltern sofort ein Nutzen. Das Haus, in dem sie wohnten, war verschrien. Es hieße, es käme in ihm kein Kind zur Welt. Sobald ich nun die Wände beschrie, erschien der Hausbesitzer, ein Pole, mit einem großen Blumenstrauß bei meinem Vater, wünschte ihm Glück und teilte ihm mit, dass er ihm für ein Jahr die Miete erlasse, weil der üble Ruf von seinem Haus genommen sei. Nach ungefähr Jahresfrist wurde mein Vater nach Deutschkrone, einem Reizen zwischen 2 großen Seen gelegenen Städtchen Westpreußens, versetzt. Deutschkrone hatte damals etwa 8000 Einwohner. Meine erste Erinnerung ist die, dass ich, vielleicht 3-jährig, in einem blauen Kittel auf einem gepflasterten Hof saß und die grün und rot gefärbten kleinen Blattkäfer, die auf dem zwischen Steinen wuchernden Vogelknödrich umherkrochen, in eine Pillenschachtel sammelte. Bis zu meinem 18. Jahre lebte ich dort. Und ich weiß heute noch nicht, ob ich diese Zeit eine glückliche nennen soll. Trotz der schönen Umgebung, trotz der wilden Fahrten in Wald und auf der Heide, trotz Jagens und Fischens und Sammelns, saß in mir dieselbe Unzufriedenheit, die sich bei meinem Vater, der ebenso wie meine Mutter Westfale war, recht oft und recht derb Luft machte. Ich fühlte, dass ich dort nicht zu Hause war. Und so hatte ich wohl gespielt, aber keinen Freund. Hermann Löhns hatte noch 13 Geschwister, von denen 9 überlebten. 8 Knaben und ein Mädchen, aber als Ältester hat er wohl in der Zeit keine so rechte Beziehung zu den Jüngeren bekommen können. So manchen Verweis erhielt ich von meinem Lehrer, weil ich mich zu viel allein hielt. Dieser Hang zur Einsamkeit wurde durch meine Vorliebe zur Naturwissenschaft immer mehr verstärkt. Schon als ganz winziges Kind war mein größtes Vergnügen, den Fliegen am Fenster zuzusehen. Und mit 5 Jahren lockte mich eine tote Maus mehr als ein Stück Kuchen. Rehbaus Naturgeschichte wurde so lange gelesen, bis nichts mehr davon übrig war. Und ohne irgendwelche Anleitung zu haben, sammelte und bestimmte ich, so gut es ging, Steine, Pflanzen und Tiere. Seine Vogelartenbestimmung, etwa 130 an der Zahl, hat er später der Schule übergeben und sie wurde dann ins Danziger Museum übernommen. Mit 12 Jahren durchstreifte ich, meist ganz allein, meilenweit die Heiden, Moore und Wälder, wobei ich allerlei seltsame Abenteuer erlebte. So geriet ich einmal, als ich mich in einer einsamen Kiefernheide beim Fang des bunten Dünnmaikäfers verspätete, mitten in ein Treiben, das ein Dutzend Wilddiebe mit geschwärzten Gesichtern abhielten. Ein anderes Mal stellten mich 3 junge fette Zigeunerweiber, deren ich mich nur durch Fußtritte und Faustschläge erwehren konnte. Wieder einmal, als ich am Fuß einer dicken Eiche vor Übermüdung eingeschlafen war, erwachte ich von Stimmen. 2 Waldarbeiter und der Förster standen da und besahen einen alten Trinker, der sich, während ich dort schlief, an der anderen Seite des Baumes erhängt hatte. Ein Erlebnis, das mich übrigens ganz kalt ließ. Aus der Jugendzeit in Deutschkrone ist nur ein Gedicht überliefert, das heißt Segelfahrt. Zu dieser Zeit hatte Löhns den Wunsch, Maler zu werden und ebenso wie Goethe, Gottfried Keller, Wilhelm Raabe, Wilhelm Busch und Hermann Hesse besaß er diese Doppelbegabung. Löhns schreibt weiter: Durch meinen Vater wurde ich Fischer und Jäger. Doch war mir schon damals ein unbekannter Fisch, ein seltener Vogel, eine regelwidrig gefärbte Eichkatze von größerem Wert, denn ein gutes Gehörn oder ein ganzer Galgen voller Hühner. Der Begriff des sportlichen Rekords ging mir nie ein. Aber den Menschen lockte mich das Ursprüngliche. Ich war der Freund der Hütejungen, Fischerknechte und Waldarbeiter. Meine sehr zivilisierten Mitschüler, die mit 16 Jahren Zigaretten rauchten und Fensterpromenaden machten, langweilten mich. Einer meiner Lehrer sagte mir einmal: Gewöhnen Sie sich die Tendenz nach unten ab. Es ist mir nicht gelungen. Mein Interesse oder mein Herz ist bei dem breiten Unterbau meines Volkes geblieben, auf dem das Leben der Nation schließlich beruht. Bei den Bauern, Handwerkern und Arbeitern. Mir schmeckte stets besser, wenn ich am gescheuerten Tisch über den Daumen frühstücke, als wenn ich mich in Frack und Lack zwischen weißen Schultern durch 10 Gänge durchesse und Konversation machen muss. Als ich 18 Jahre alt war, wurde der Wunsch meines Vaters, wieder zurück in die Heimat zu kommen, endlich erfüllt. Er wurde nach Münster versetzt. Zuerst in Paderborn, der Heimatstadt meiner Mutter, entdeckte ich den Sinn für Geschichte. Und die trat mir dort handgreiflich entgegen. Und zwar weniger die Stadt selber mit ihren alten Bauwerken, als die Stimmung, die über meinem großelterlichen Hause lag. Einer seiner Ahnen, mütterlicherseits, hatte in den Türkenkriegen so erfolgreich gekämpft, dass er in den Adelsstand erhoben wurde. Waffen und Geräte waren in dem Haus zu bewundern. Ein anderer war ein ziemlich bekannter Schriftsteller gewesen, Moritz Bachmann, ein Freund von Ferdinand Freilichgrad. Über ihn schreibt Löhns: Er hatte die unheimliche Gabe des zweiten Gesichts, trotzdem er ein Weltmann und Rationalist war. Und ein Stück davon, wenn auch sehr wenig ausgeprägt, vererbte er mir. Ich bin ihm deswegen nicht böse. Bisher hatte ich mich ganz als Einzelwesen gefühlt, nun bekam ich Stammesbewusstsein. Stärker wurde das noch, als ich nach Münster kam. Erst war ich kreuzunglücklich. Meine Schulkenntnisse reichten, besonders im Griechischen, nicht aus. Körperlich ging es mir auch schlecht. Ich vermisste den heilsamen Ostwind und klappte in dem Treibhausklima zusammen. Und so schreibt er 1886 das Gedicht Heimatsklänge und da heißt es im letzten Vers: Nach Osten zieht's mich mächtig hin, nach Hause klingt's in meinem Sinn. Drei Klänge sind's vom Heimatsland, die haben mir das Herz entwandt. Es ist schon lange nicht mehr mein, es findet nur zu Hause Ruhe. Nur einmal in der Heimat sein, das klopft und klopft es immer zu. Du Wellenklang vom grünen See, du Lied aus Volksmund, wild und weh, du Rauschen von dem dunklen Föhr, wer weiß, ob ich dich nochmals höre. Aber bald hatte ich Freunde, schreibt er weiter, wirkliche Freunde. Und es waren kaum 2 Jahre vergangen, da war ich bewusst das, was ich unbewusst immer gewesen war, Niedersachse. In der Schule, dem Gymnasium Paulinum in Münster, strengt er sich jetzt mehr an als in Deutschkrone. Sein bester Freund in Münster, Max Apfelstedt, schreibt später, dass man bei ihm das Gefühl hatte, sein Tag müsse 48 Stunden haben. Speziell die Literatur begeistert ihn und, wie immer, die naturwissenschaftlichen Fächer. Er schreibt selbst, heute ist es mir unfassbar, wie ich neben den Vorbereitungen zur Abgangsprüfung eine solche Unmenge von westfälischer Geschichte, neuer Literatur und Zoologie habe bewältigen können. In Münster lernte ich, was es heißt, systematisch Naturwissenschaft zu treiben. Und ich konnte, als ich eben das Gymnasium verlassen hatte, einige kleine Arbeiten in zoologischen Blättern herausgeben, die heute noch in gewisser Weise ihren Wert haben. Ich studierte nun Naturwissenschaften, musste aber auch Medizin studieren. Diese gefiel mir gar nicht. Und die Zoologie, die damals fast ganz in der Mikroskopie aufging, erst recht nicht. Außerdem drängte es mich zur Literatur. In wenigen Jahren verschlang ich alles, was ich an deutscher und fremder Literatur in die Finger bekam. Nach einer kurzen Stippvisite auf der Uni Münster geht er nach Greifswald und tritt dort der schlagenden Verbindung und Turnerschaft Zimbria bei. Löns, der ein leidenschaftlicher Fechter war, wurde eine stadtbekannte Erscheinung, zumal er keine Gelegenheit ausließ, sich schlagen zu können. Sein Leibfuchs erzählt, Löns hatte mal wieder gefochten und roch meilenweit nach Jodoform. Dann ging er mit Vorliebe auf Mädchenpürsche und kein Tanzboden war vor ihm sicher. Da gab es dann Eifersüchteleien, also willkommene Gelegenheiten zu neuen Kontrahagen. Oder er provozierte die Leute und findet dafür immer die einfachsten Anlässe. So fragt er einen Kommilitonen in der Gaststätte, scheinbar teilnahmsvoll, na, schmeckt's? Als das bejaht wurde, entgegnete Löns, ich weiß, man hat es schon draußen gehört. Und wieder war ein Duell fertig. Seine Schmisse, die er bekam, pflegte er mit Hingabe. Er dichtet, ich bolzte bös, vor lauter Bammel. In der Corona ward gelacht. Dass ich ein knapp genügend kriegte, hätte ich mir nimmermehr gedacht. Den Schmiss, den ich dabei gefangen, hab ich verhätschelt und gepflegt, so sorgsam, wie kaum eine Mutter ihr erstgeborenes Kindlein hegt. Lieber Apfelstedt, schreibt am 7.2.1888 nach Münster, er ist 21 Jahre alt, der Mensurgott scheint mich zu hassen. Ging heute mit einem strammen Burschen des ADB Arminia los, die jetzt Unbedingte geben. Nachdem ich ihm mehrere Durchzieher ins Lokal gewischt hatte, schlug er mir nach Halt, wo ich schon den Arm wieder schlappen ließ, eine unparierte Lattenquart in die Schläfe. Temporales durch, Knochensplitter und so weiter. Ich musste suspendieren. Jetzt sitze ich hier im Korbe, kann nicht kauen und lachen und lass mich von meiner Frau peppeln, die die Nähstunde schwänzt. 8 Tage soll ich die Nadeln drin behalten. Hoffentlich kann ich in 10 bis 14 Tagen den Mann wieder vertrommeln. Mit Gruß, dein Hermann Löns. So wie Löns als Greifswalder Student war, so war er wohl sein Leben lang geblieben. Raubeinig und rücksichtslos gegenüber Leuten, die ihm zuwider waren, treu und hilfsbereit bis zur Aufopferung gegenüber seinen Freunden und Kameraden. Es kommt dann zum Ausschluss aus der Verbindung Zimbria, weil er Schulden an einen Kommilitonen nicht rechtzeitig zurückgezahlt und dadurch sein Ehrenwort verpfändet hatte. Es kommt sogar zum Exclusio cum infamia, zum Ausschluss mit Schande. Löns fühlt sich jedoch unschuldig und reagiert darauf ungeheuer verbittert. Und er schreibt auf eine Postkarte die knappe Antwort, gelesen, gelacht. Kennen Sie studentischen Komment? Meuchelmörder, Löns. Und das wütende Gedicht ist überliefert. Kein Baum fällt bei dem ersten Hieb. Es bleibt im Herzen wie der Eiche als Rettung der Johannistrieb. Drum still, mein Herz, und lass das wimmern und schreit Prost Rest des Wegestöhns. Stürzt auch die ganze Welt in Trümmern, ich bleib ja doch der Hermann Löns. Übrigens waren das damals 150 Mark und ich habe das mal umgerechnet, das wären heute etwa 500 Euro. Das ist ja auch nicht gerade wenig für einen Studenten. Aufgrund dieser Schmach verlässt Löns jedoch die Universität Greifswald und wechselt nach Göttingen und schreibt sich dort wieder im Fach Medizin ein. Studienmäßig wie auch künstlerisch ist die Göttinger Zeit wenig ergiebig. Der Club der Zecher wird wohl mehr besucht als die Universität. Jedenfalls ist er in den Universitätslisten dieser Zeit gar nicht zu finden. Wobei als einziges nachhaltiges künstlerisches Ergebnis das dort viel gesungene Volkslied auf der Lüneburger Heide später als erstes Lied im kleinen Rosengarten erscheinen wird. Und darum singen wir das jetzt gemeinsam. Nicht, dass Sie denken, Sie kennen den Text ja nicht. Ich habe den Text nicht. Gerne. So, ich habe es auch mehrfach. Ja, alle mal ganz laut schreien. Ist es das oder ist es der zweite Teil? Nein, der erste. Bitte sehr. In dem wunderschönen Land ging ich auf und ging ich runter, alle Reiher, wie ich fand. Fallerie, Fallera, und Juhai Rassa, und Juhai Rassa. Bester Schatz, bester Schatz, denn du weißt es ja. Brüder, lass die Gläser klingen, denn der Muskateller Wein wird von langem Stehen sauer, ausgetrunken muss er sein. Fallerie, Fallera, und Juhai Rassa, und Juhai Rassa. Bester Schatz, bester Schatz, denn du weißt es ja. Raken und die Wellen und die Büchse und die Knall. Rote Hirsche wollen wir jagen in dem grünen, grünen Wald. Fallerie, Fallera, und Juhai Rassa, und Juhai Rassa. Bester Schatz, bester Schatz, denn du weißt es ja. Ein hübscher, ei du Feine, ei du Wild wie Milch und Blut. Unsere Herzen wollen wir tauschen, wenn du glaubst nicht, wie das tut. Fallerie, Fallera, und Juhai Rassa, und Juhai Rassa. Bester Schatz, bester Schatz, denn du weißt es ja. Löns verabschiedet sich von Göttingen, ohne das Physikum in der Tasche zu haben. Natürlich zum großen und berechtigten Ärger seines Vaters, der bei der riesigen Knabenschar, 8 jüngere Brüder waren ja zu versorgen, den beruflichen Abschluss seines ältesten Sohnes möglichst schnell ersehnt und erwartet haben durfte. Es kommt zu einem schweren Zerwürfnis mit dem Vater, sodass Löns 1889 zurück in Münster vorerst bei seinem Freund Apfelstedt Unterkunft suchen muss. Durch Vermittlung der Mutter kann er den Vater endlich überreden, das Studium der Mathematik und der Naturwissenschaften aufnehmen zu dürfen. Seine Arbeiten in der Naturwissenschaft werden außerordentlich positiv bewertet, als Muster einer Lokalfauna gerühmt. In seinem Schwankbuch Der zweckmäßige Meier schreibt er selbst über seine damalige Nacktschneckensammlung. 3 Jahre habe ich dieses unzuverlässige Gesindel gezüchtet. Unter roten, gelben, grünen, weißen und schwarzen Glasscheiben. Es mit reiner Pflanzen-, Tier-, Pilz-, gemischter Kost gefüttert. es kalt und warm und heiß gehalten, es überernährt und hungern lassen und nicht herausbekommen, warum die Jungen bald so und bald so gefärbt sind. Und wenn nicht unsere neue Magd in ihrer kindlichen Einfalt eines Tages alle Zuchtkästen ein wenig geöffnet hätte, damit die Tiere Luft kriegen, wie sie sagte, so züchtete ich wahrscheinlich heute noch Wegeschnecken, ohne dem Gesetz der Farbengesetzlosigkeit der Jugendform dieses Schneckenchamäleons wahrscheinlich auch nur um einen Schritt näher gekommen zu sein, als an jenem Tag des Grauens, da nicht nur meine Zuchtkammer, nicht nur mein Arbeitszimmer, nicht nur meine ganze elterliche Wohnung, sondern das gesamte Haus von jungen Arions wimmelte und ich allen Menschen alles andere eher als ein Wohlgefallen war. In den 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, als sich Deutschland von einem Agrar- zu einem Industriestaat entwickelte, war auch in der Literatur eine Revolution hereingebrochen. Und gerade in Münster hatte sich um die Brüder Julius und Heinrich Hart ein moderner literarischer Kreis gebildet, der auch bald dann existierte, als die Brüder schon nach Berlin gegangen waren. Diesem Kreis junger, enthusiastischer Künstler treten auch Löns und sein Freund Apfelstedt bei. Das, was ist, sagen, das will man. Und Löns dichtet: Ich hab es satt, den schlappen Singsang von Liebe, Triebe, Weh und Ach, den veilchenblauen Goldschnitz-Klingklang, ich durst nach einem Donnerschlag. Verfaulten Leichen gilt ihr Singen, voll Aasgestank die Poesie, drum lasst ein neues Lied erklingen nach einer neuen Melodie. Die jungen Leute sehen sich als Nachfolger der Stürmer und Dränger der Goethezeit und so fehlen natürlich auch keine Revolutions- und Barrikadenlieder. Von Löns ist dieses: Ich ruf euch alle zusammen, ihr Sänger unserer Zeit, zum Kampfe für der Wahrheit beschmutzte Heiligkeit. Mit wilden Liedern rüttelt das taube Deutschland wach und handelt wie ein strenger Vater, dem schlechten Kind frommt jeder Schlag. Singt ewig nicht von Liebe, stimmt an das Lied vom Hass. Fort Wein und Lust, besinget des Schweißes heilig nass. Legt bloß am deutschen Stamme, was wurmfaul ist und krank. Wenn man euch heut auch schmäht und lästert, schon morgen blüht euch heißer Dank. Natürlich macht man sich auch über das gehobene Bürgertum lustig und besonders gern verspottet man, wie offensichtlich zu allen Zeiten, Hochwürden. Über zwei Domherren mit außerordentlichem Körperumfang, die man in Habersack und Pielwurm umtaufte, schreibt der jugendliche Löns: Die Kirchensäulen. 400 Pfund der eine wiegt, 300 zieren den anderen. Ich sehe sie täglich langsamen Schritts über den Domplatz wandern. Zwei Vollmonde, breit und würdevoll die rosenblühsamen Gesichter. Und wäre ich leider kein Dichter schon, begeistert dies mich zum Dichter. Und diese Bäuche, voll Staunen bleib ich ehrerbietig stehen. Seit zwei Jahrzehnten können sie nicht ihre eigenen Beine mehr sehen. Was gibt das für reizende Engelchen? Nun muss sich der Herrgott bequemen, statt Taubenflügel die Fittiche vom Vogel Greif zu nehmen. Dass man trotzdem nicht an Wunder glaubt, das ist es, was mich wundert. Vor diesen Begnadeten fall ins Knie, ungläubiges Jahrhundert. Noch ein weiteres Gedicht aus der Münsterschen Zeit von 1888 bis 1890. Löns selbst spricht später von diesen Gedichten als Eseleien und sie werden auch zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht. Im Folgenden setzt er die Welt des Genies gegen die Welt des Normalbürgers, die er die Alltagsmenschen nennt. Ihr, denen der Zufall die Krankheit versagt, die göttlich Genie man benennt, lasst fahren die Trauer und seid nicht verzagt. Ihr ahnet ja nicht, wie das brennt. Lebt ruhig noch fort in dem engen Gebiet mit euch und dem Herrgott in Frieden und preist euch glücklich, da eurem Gemüt kein stürmisches Ringen beschieden. O könntet ins Herz jenen Männern ihr schauen, ihr prallt erschrocken zurück. Bleichzuckende Flammen und nebliges Grauen, doch nimmer und nimmer Glück. Kaum einem noch wurde vom Zufall bescherte Genie und zufriedenes Leben. Den meisten an Leben und Lieben zerstört, das Ringen und Kämpfen und Streben. Kein Frieden bei Tage, kein Frieden bei Nacht, im Fieber von Abend bis Früh. Das Los jeder Stirn, der in höllischer Pracht den keins Stempel gab, das Genie. Ein Hunger nach Ruhe, ein Dursten nach Glück, nach Schatten, die Locken verschwinden. Sie suchen und suchen mit trostlosem Blick und glauben doch selbst nicht ans Finden. Und schließlich, wenn alles verbrannt und verglüht und jeglich Idol ist zernagt, wenn öde die Seele und leer das Gemüt, Verzweiflung die Elenden plagt. Die Träume zerplatzen, ins Weite sich schwingt des Glückes verblasste Erscheinung und höhnisch im herzlosen Herzen nur klingt das schneidende Lied der Verneinung. Dieses Gedicht schrieb Hermann Löns mit 21 Jahren. 40 Jahre später, 14 Jahre nach dem Tod des Dichters, schreibt der Maler Hermann Knortnerus-Meyer, einer der wenigen langjährigen Freunde von Löns, in seiner Vorrede zu dem Buch Der unbekannte Löns: Hermann Löns war der faustische Mensch par excellence. Er lebt in einem erbarmungslosen Müssen, vor dem es keine Rettung gibt. Und so musste er die eigentliche Tragik der schöpferischen Menschen erleiden, allein zu leben in einer anderen Welt. Zurück nach Münster. Nur wenige Monate bleibt Löns ein sogenannter Moderner, denn die grausame Wirklichkeit, die soziale Härte, die er zum Beispiel im Ruhrgebiet sieht, dünkt ihm viel zu ernst, als dass er sein literarisches Süpplein an ihr kochen möchte, wie er sagt. Und außerdem hält er diese Art Dichtung für unglaubwürdig. Er schreibt: Schon lange graute mir innerlich vor dem Naturalismus. Die ewigen aschgrauen Elendschilderungen, die fortwährend eselfarbige, humorlose Detailmalerei, diese durch undichterischen Arbeitsfleiß und unkünstlerisches Sitzfleisch zusammengehackte Milieuwurzelei. Löns große literarische Vorbilder sind Gottfried Keller, Karl Spitteler, Detlef von Lilienkron, vor allen Dingen Annette von Droste-Hülshoff, die wie er eine tiefe Liebe zur Natur, eine Schärfe der Sinne, eine Überempfindlichkeit des Körpers und der Seele hatte und eine unheimliche bis zur Halluzination gehende Deutlichkeit der Gesichter. Mein Herz ist bei Annette, sagt Löns. Darum singen wir jetzt gemeinsam das Lied über die Heide, geht mein Gedenken. Da heißt die Frau zwar Annemarie, aber ich glaube, dass ihr auch Annette damit gemeint haben könnt. Martin, schließt doch einmal vor. Mit 24 Jahren lernt Löns Elisabeth Erbeck kennen und lieben. Er, der stets Unstete und Suchende, träumt von einem Leben an der Seite einer zärtlichen Frau und einer großen Kinderschar. Aber trotz der Erfolge seiner zoologischen Arbeiten ist ihm klar, dass das naturwissenschaftliche Studium ihm später keinen ausreichenden Erwerb zur Versorgung einer Familie bringen kann. Und wenn auch die literarische Tätigkeit in dieser Zeit erstaunlich ist, zum Broterwerb ist sie nicht geeignet. Die Aufgabe des Studiums und die Tatsache, dass er sich mit einer Evangelischen verlobt, bringen den endgültigen Bruch mit dem Vater. So sprang ich, schreibt Löns, mit beiden Beinen in das Zeitungsfach. 1891 nimmt er seine erste Stellung als Redakteur für 60 Mark im Monat Gehalt bei der Pfälzischen Presse in Kaiserslautern an, kann sich aber als jemand, der schon geistig sehr gereift und wissenschaftliche Erfolge aufzuweisen hat, nicht in diese lehrlingshafte Aufgabe einfinden. Es kommt zu unguten Auseinandersetzungen, zu Alkoholexzessen seitens Löns und im Februar 1892 wird er entlassen. Ein kurzer Abstecher an eine sozialdemokratische Zeitung in Gera, was ihn auch nicht befriedigt. Er schreibt: Dann reiste ich für einige größere Zeitungen als Stimmungsberichterstatter. Dabei lernte ich äußerlich allerlei, denn heute schrieb ich über eine Fürstenzusammenkunft, morgen über Streikunruhen und übermorgen über die Cholera in Hamburg. In Hamburg scheut er sich nicht gerade aus den Stadtteilen zu berichten, wo die Seuche am schlimmsten wütet. Er hilft, Kranke zu versorgen und Tote zu begraben. Von Hamburg aus unternimmt er als 26-Jähriger erstmals Fahrten in die Lüneburger Heide. Er sagt: Ich, der Großstädter, werde immer traurig, sehe ich ein Dorf. Da sind Grenzen, da ist festes Gefüge, da sind Sitte und Überlieferung, da hat man Freunde und Gespielen. Alles das haben wir nicht in der Großstadt, sind vogelfrei wie die Ackermaus hier im Schnee, auf die der Bussard lauert, haben nicht Städte noch Heim, wir armen Zigeuner des Asphalts. Finanziell und körperlich ist er 1892 völlig am Ende. In Hannover verdingt er sich als Hilfsarbeiter für 2 Mark am Tag und bricht eines Tages wegen körperlicher Überarbeitung und nervlicher Überbeanspruchung zusammen. Trotz der aussichtslosen Lage für eine Existenz heiraten Elisabeth und Hermann Löns im Januar 1893. In der Ehe findet er, der innerlich immer in einer Hochspannung lebt, ein wenig Ruhe und neue Zuversicht. Sicher muss er seinem Charakter entsprechend die Ehe auch als Fessel empfinden und nervöse Heftigkeiten bleiben nicht aus. Aber im Großen und Ganzen sind die ersten Ehejahre harmonisch und glücklich. Ebenso 1893 wird die Zeitung der Hannoversche Anzeiger gegründet. Löns bewirbt sich, wird freier Mitarbeiter für 5 Pfennig pro Zeile und ist bald eine unentbehrliche Kraft, vornehmlich durch seine schnelle Arbeitsweise, da er seine Berichte sofort ins Reine schreibt und stückweise dann gleich in den Satz schickt. Bekannt wurde er und reich wurde der Verleger der Zeitung in Hannover und Umgebung durch die Glossen und Plaudereien eines Fritz von der Leine, dem Pseudonym Hermann Löns. Seine Wochenendplaudereien beschäftigen sich mit Stadtangelegenheiten, der großen Politik und den Schwächen der Mitmenschen. Da gibt es jetzt ein kleines Liedchen, das heißt Neuphilologie und ist damals einem sehr bekannten Volkslied nachempfunden. Dieses Volkslied heißt »Wenn ich den Wanderer frage« und es geht dann so im ersten Vers. Wenn ich den Schutzmann frage, wo willst du hin? Zur englischen Stunde, spricht er mit trübem Sinn. Zur englischen Stunde, spricht er mit trübem Sinn. Wenn ich den Schutzmann frage, wo kommst du her? Ich Ochse französisch, spricht er und seufzt schwer. Ich Ochse französisch, spricht er und seufzt schwer. Er hat es doch begriffen, ging's Anfang auch nicht leicht. Er kriegte es doch binden und sprach, es ist erreicht. Er kriegte es doch binden und sprach, es ist erreicht. Und als ich ihn dann fragte, parlez-vous français? Verstand er meine Rede und sagte fröhlich, nee. Als Redakteur setzte er sich oft gegen die oberste Verwaltung, aber für die Belange der Stadt wie auch seiner Bevölkerung ein. Und mehr als einmal steht er im Kampf um seine Meinung vor dem Richter. Noch ein anderes, weiteres Lied nach einer bekannten Volksweise. Sie kennen es alle. Das Bekannte heißt Üb immer Treu und Redlichkeit. Und bei Löns heißt dann das Lied Lebensregel. Üb immer Untertänigkeit bis an dein frühes Grab und weiche keinen Finger breit vom Magistrate ab. Sag immer Ja und dann nur Nee, bist du in Minderzahl. Da schadet nichts und macht sogar ganz gut sich auch einmal. Opposition ist pöbelhaft, nach eigener Meinung geht. Kein guter Mensch, im Gegenteil, das tut bloß ein Prolet. Drum tue ruhig deine Pflicht, wie sich's für dich gehört. Vielleicht wirst du Senator dann und stirbst dann hochgeehrt. Und jeder, der dein Grab mal sieht, der zieht den Hut und spricht. Er tat stets, was man ihm gesagt und sträubte nie sich nicht. Er ward dem Magistrate nicht zum Ärger und zur Last. Mit einem Wort, er war ein Mann, wie er aufs Rathaus passt. Löns wird durch seine genaue Beobachtung des politischen Geschehens, zu dem er als Journalist verpflichtet ist, ein erklärter Gegner des üblichen Partei- und Parlamentsbetriebs. Er kämpft gegen das Parlament, vor allem deswegen, weil er so wenig inneren Anstand und wahre Redlichkeit darin findet, weil es nicht, wie er sagt, der Ausdruck der Volksseele sei. Er schreibt: Ich glaube, dass innerlich fein und vornehm empfindende Menschen Kandidaturen ablehnen. Und darin liegt der Grund zu einem weiteren Niedergang unseres parlamentarischen Lebens. Denn schließlich lassen sich nur die Berufspolitiker, gewohnheits- und gewerbsmäßige Dickhäuter mit Wellblechstirnen, Gusseisenmoral und dunkler Wäsche aufstellen. Denn Männer, die Wert auf eine reine Weste legen, verzichten dankend zugunsten solcher Leute, denen es nicht auf einen bekleckerten Ruf und ein paar Spritzer mehr auf ihrem abwaschbaren, ever clean Gemüt ankommt, die aus der Politik ihre bürgerliche Nahrung ziehen. Je mehr solche Leute aber in die Parlamente kommen, umso mehr ziehen sich die besseren Elemente zurück. Und zwar nicht nur die moralisch, sondern auch die an Bildung besseren. Das ist schon heute der Fall. Und es ist kein Zufall, dass nicht nur der gute Ton, sondern auch das Bildungsniveau unserer Parlamente einen immer tieferen Wasserstand anzunehmen droht. Als politisch denkender und schreibender Mensch war Löns dem Ausland nicht immer sonderlich gewogen. Denn das Deutsche Reich war zu dieser Zeit nicht gerade von Freunden umzingelt. In England sieht er den rücksichtslosesten Feind Deutschlands. Das offenbart sich nicht erst im Jahre 1911 mit seinem Englandlied. Schon 1902 empfiehlt er die Boykottierung alles Englischen, empört über den Ausfall Chamberlains gegen Deutschland. Chamberlain, britischer Kolonialminister, hatte die menschenverachtende Politik der Briten gegen die Buren in Südafrika mit der Politik des Deutschen Reiches von 1870 gleichgesetzt. Es gab damals große Empörung in der deutschen Presse und eine scharfe Protestnote des Reichskanzlers von Bülow. Dem Künstler und Journalisten Hermann Löns gibt die Großstadt vielgestaltige Anregungen und die Möglichkeit zum Umgang mit anderen Wissenschaftlern, bildenden Künstlern und den verschiedensten Schöngeistern. Noch mehr jedoch gibt ihm das hannoversche Land. Schnell ist er mit Rad und Bahn im Deister, am Steinhuder Meer, in der Lüneburger Heide und im Harz. Und er nennt mit Bedacht die Provinz Hannover den schönsten deutschen Gau. Das Land der Lüneburger Heide bildet fortan den Hintergrund, auf dem fast alle seine nachfolgenden Schöpfungen entstehen. Lieder und Balladen, Tierbilder, Romane, Naturschilderungen und Novellen. Eine Heidskizze aus dem Jahre 1906. Wenn am tauklaren Maimorgen die Birkhähne trommeln und blasen, schmückt die Heide sich mit den silbernen Seidenblumen des Wollgrases. Es sieht dann so aus, als wäre der Winter noch einmal zurückgekehrt. Jedes Birkenbäumchen aber straft mit dem leuchtenden Grün seiner jungen Blätter diesen wahren Lüge. wie auch die Heidlerche, die unter den Wolken hängt und lustig dudelt, als wäre sie berauscht von dem Balsamduft, der aus den Smaragdwellen zu ihr aufsteigt. Das ist die Zeit, in der die ganze Heide singt und klingt. Ist aber die Heide längst abgeblüht? Ist das Silbergrau der trockenen Kelche zu fahlem Grau-Gelb verwittert? Dann ist die Heide einsam und still. Nur wenige Leute wissen, dass dann die Zeit kommt, in der sie ihr allerschönstes Gewand aus der Lade holt. Aus schwerem Goldbrokat ist es gearbeitet. Grüne Samtaufschläge zieren es. Mit goldseidenen Borden ist es durchwirkt und über mit glitzernden Diamanten und leuchtenden Korallen benäht. Dichte, langwallende Nebelschleier verhüllen morgens ihres Prunkgewandes Pracht. Langsam, als schäme sie sich der eigenen Herrlichkeit, legt sie einen Schleier nach dem anderen ab. Enthüllt erst ihres braunen Haares Korallenschmuck, ihres Halses Diamantengeglitzer, ihrer Schultern ein Silberspitzentuch, ihres Gürtels Goldgefunkel, ihres Kleides grünbraunen, scharlachdurchwirkten Faltenfall. Dieses Stimmungsbild erinnert ja etwas an die Worpsweder Maler, die Löns sehr verehrt hat. Einem dieser Maler hat er mal ermöglicht, die Titelseite des Zeitungsblattes für sich zu bekommen. Das war der Fritz Mackensen. Zurück zum Jahre 1898. Da ist ein Brief an seinen Freund Apfelstedt überliefert, der zeigt, wie kritisch Löns seinen eigenen dichterischen Produktionen gegenüber war. Liebe Apfel, besten Dank für die Rücksendung der Sachen. Von der Ausgabe habe ich abgesehen, weil der Verleger einen Zuschuss wollte. Mir liegt offen gestanden auch nicht viel daran, ob ich herauskomme oder nicht. Was habe ich davon, wenn später im Zukunftsstaat die kleinen Anarchisten die drei Zeilen auswendig lernen? H. Löns, Lyriker, geboren 29. August 1866 zu Deutsch Krone, in der Jugend Anarchist, später Reaktionär, schließlich Nietzscheaner. Endlich Verteidiger des Satzes Omnia Schnuppe Mi Kai Panta Moll Egala Esti. Diese Perspektive reizt mich durchaus nicht, mein zwar leicht, aber ungern verdientes Geld und wenn es nur noch ein paar hundert sind, zu Ruhmerwerbszwecken anzulegen. Nein, Atz, kaufen will ich meinen Ruhm nicht. Lieber will ich unberühmt ins Krematorium fahren. Und während ich die Herausgabe nicht beklage, könnte ich mir heute noch die Glatze vergrößern, wenn ich an den schwarzen Bock denke, den ich am 2. Mai 1897 am Steinhuder Meer überschoss. Ein berühmter Mann hat einmal gesagt, nur der hat was vom Leben, der es mit Kleinigkeiten verzettelt. 1901, nach 8 Jahren, wird die Ehe zwischen Löns und Elisabeth Erbeck wieder geschieden. Sie stand nur zu Beginn unter einem glücklichen Stern. Dass sie geistig nicht auf einer Wellenlänge lagen, konnten sie mit ihrer Liebe zueinander ausgleichen. Aber leider blieb ihnen der große Wunsch, Kinder zu haben, versagt. 5 Fehlgeburten muss Elisabeth Erbeck ertragen und überstehen. Und da auch mit den Jahren die Zuneigung erlischt, wird der Alltag mit den Banalitäten unerträglich. Gefragt, ob er noch einmal heiraten würde, schreibt Löns: Nee, Junge, heiraten? Suche mir eine mit derselben Bildung, wie ich sie habe, die in religiöser Beziehung denkt wie ich, so die Natur liebt wie ich, so die Häuslichkeit wie ich. Leider habe ich nie eine gekannt. So in Wind und Wetter draußen sein mag wie ich, die hübsch an Leib und Seele ist, keine fügsame Knechtsnatur, sondern auch ein ganzer Mensch. Die heirate ich vom Fleck, wenn sie mich mag. Sonst? Nee. Er findet diese Frau aber bald. Lisa Hausmann. Die junge, so intelligent wie attraktive Redaktionssekretärin an derselben Zeitung, die den Beruf der Journalistin anstrebt und bereits als Schriftstellerin und Übersetzerin tätig ist. Löns widmet ihr viele Gedichte, die als Mein goldenes Buch auf dem Markt erscheinen. Hier 2 kleine Gedichte, die seine seelische Stimmung zeigen, bevor er Lisa kennenlernte. Nordostwind. Nordostwind pfeift im Moore, scharf treibt der feine Schnee. Hungrig zieht den Moordamm entlang ein kümmerndes Reh. Der Treibschnee zischelt und ruschelt, verloren die Wege sind. Ich friere in meiner Seele, eisig pfeift der Wind. Und dann, warm sind die leisen Lüfte, die Zweige sind blütenschwer. Unstet treibt auf dem Rasen ein welkes Blatt einher. Aus den blühenden Veilchen stößt es der Wind in den Sand. So war einst meine Seele, eh sie die deinige fand. Kurz darauf erscheinen im selben Verlag erste Jagdschilderungen unter dem Titel »Mein grünes Buch«, um den Verlust, den der Verleger offensichtlich durch den Gedichtband gemacht hatte, wieder auszugleichen. Aus der Selbstbiografie: Die beste Lehrerin war mir die Heide. Ich durchstreifte sie, die Büchse über das Kreuz geschlagen, nach allen Richtungen und wohnte wochenlang in der Jagdbude. Drum singen wir jetzt wieder mal. Ich bin ein freier Wildbrettschütz. Wildbrettschütz und hab ein Waldrevier. Ich bin ein freier Wildbrettschütz und hab ein Waldrevier. Soweit die braune Heide reicht, gehört das Jagen mir. Soweit die braune Heide reicht, gehört das Jagen mir. Heidio, 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 sa sa sa, heidio, 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 heidio. So weit der blaue Himmel reicht, gehört mir alle Pirsch. So weit der blaue Himmel reicht, gehört mir alle Pirsch. Auf Fuchs und Hase und Hase ruhen, auf Rehbock und auf Fuchs und Hass und Hasel ruhen, auf Reber und auf Hirsch. Heidio, 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 sa sa sa, heidio, 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 heidio. Doch weiß ich ein feins Mägdelein, auf das ich lieber pirsch. Doch weiß ich ein feins Mägdelein, auf das ich lieber pirsch. Viel lieber als auf Hass und Huhn, auf Reber oder Hirsch. Viel lieber als auf Hass und Huhn, auf Reber oder Hirsch. Heidio, 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 sa sa sa, heidio. Heidio, 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 heidio. Und dass sie einem anderen gehört, macht keine Sorgen mir. Und dass sie einem anderen gehört, macht keine Sorgen mir. Ich bin ein freier Wildbrettschütz und hab ein Waldrevier. Ich bin ein freier Wildbrettschütz und haben ein Revier. Heidio, 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 sa sa sa, heidio, 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 heidio. Und manches in diesem Buch klingt wie Jägerlatein, auch wenn es keins ist. So die Geschichte vom verschlafenen Rehbock. Jeder weiß, wie vorsichtig der Bock ist. Dabei habe ich einmal eine halbe Stunde neben einem schlafenden Gabelbock gestanden, ihn erst angeblattet und ihm dann, als er aufwachte, guten Morgen gesagt. Aber auch das half nichts. Er klappte seine Lichter nur halb auf und pennte weiter. Da setzte ich mich auf den Grabenrand, frühstückte in aller Gemütsruhe, steckte mir dann die Pfeife an und blies dem Bock den Rauch in den Windfang. Und da erst stand er verdrossen auf und verzog sich langsam und missmutig. Der Jäger, der weiß es nicht, was Jagen ist, der nur im Felde knallt. Denn Jagen, das ist Pirschen im heimlich stillen Wald. Und Jagen, das ist Schleichen in Heideeinsamkeit. und jagen das Schweifen in Moor und Endlichkeit. Ist Harren hinter Klippen, ist Lauern an dem Strand. Wer nur im Feld zu jagen weiß, hat nie die Jagd gekannt. Eine Jagdszene auf einen Birkhahn. Wieder lässt der Windstoß vor mir die Zweige klappern. Doch nein, denn das ist wirklich der Hahn ist es. Ganz deutlich höre ich das. Ich wische die grauen Spinnweben von meiner Seele und erhebe mich. Eilig, aber behutsam schleiche ich voran. Es ist noch sehr grau, aber doch schon dicht genug für meine an Nacht und Nebel gewöhnten Augen. Aber nun muss ich innehalten. Eine blödsinnig geformte Klippe schneidet mir eine alberne Fratze. Ein zersplitterter Stumpf streckt gierig seine Hände nach mir aus. Lange Bartflechten winken mir höhnisch zu. Um mich herum schleicht das Grauen und versucht mir bange zu machen. Ich puste ihm den Tabaksqualm in die Fratze und es verschwindet. Weiter. Weiter mit schnellen, leisen Sprüngen über Stock und Stein, Moos und Mulm, Gras und Groß. Halt! Der Hahn verschweigt. Hat er mich vernommen? Reitet er ab? Nein, er hat sich nur überstellt. Wie schön er schleift und wetzt. Ein ganz alter Bursche muss es sein. Und ganz nah bin ich ihm. Noch ein Sprung und ich bin unter ihm. Aber ist er es auch wirklich? Das Frühlicht ist ein gröblicher Schwindler und hat seine Tücken. Ich stiere und starre und weiß es nicht. Soll ich schießen oder lasse ich es bleiben? Aber jetzt erkenne ich ihn genau. Kopf und Kragen, Schwingen und Stoß sehe ich. Und Schnabel und Bart. Das ist einer, der den Schuss lohnt. Aber ob schon genug Licht da ist für Kimme und Korn? Denn mit Hagel möchte ich ihm nicht beikommen. Vorsichtig hebe ich den Lauf und hole mir Himmelslicht. Einstechen und abziehen muss eins sein. Darum eins, zwei, drei. Es hat geknallt. Und ich stehe da und zittere, dass mir die Knie beben. Und starre den Dampf und lausche mit aufgerissenem Mund. Aber dann rauscht und bricht und poltert es. Und wie ein Sack plumpst der Hahn vor mir nieder. Und hinter ihm stöbern die Federn. Was ist das? Hat der Feuerstrahl die Dämmerung zerrissen und der Schuss die Stille zerbrochen? Es ist ja auf einmal taghell um mich geworden. Und die Wipfel sind voll von Goldhähnchengepiepe und Meisengezwitscher. Und über mir ist es laut von flüchtendem Rotwild. Und unter der Wand rufen die Raben. Aber der Hahn vor mir liegt so schwarz da wie die Nacht und so stumm wie sie. Kein Leben mehr ist in ihm. Ich nehme ihn auf, da geht ein Zittern durch die mächtigen Schwingen. Der Stoß hebt und fächert sich und fällt schlaff zusammen. Und aus dem gewaltigen Schnabel tropft es rosenrot in den Schneefleck. Ich knicke ein Bruch von der Fichte, von der er sein allerletztes Liebestrutzlied sang, färbe das Zweiglein rot und stecke es an die Kappe und stecke auch eins dem edlen Sänger in den stummen Schnabel. Glätte sein ehernes Gefieder, trage ihn sogleich zur Hütte und hänge ihn an der Fichte auf, sodass die ersten Sonnenstrahlen auf den erzgrünen Kragenfedern spielen können. Ab und zu fällt ein dicker roter Tropfen aus seinem Schnabel auf die bunte Steinplatte unter ihm. Seltsam sieht das aus und sonderbar hört sich das an. Einmal will mir so, als habe ich grausam gehandelt. Aber gibt es wohl einen schöneren Tod, als mitten im Singen zu sterben? In seiner Liebe zur gesamten Natur hat Hermann Löns in uns das Verständnis für die Notwendigkeit zur Jagd wiedergegeben. Der Jäger ist der Heger, nicht der Schießer. Gejagt wird, um die Natur im Gleichgewicht zu halten, nicht aus Lust am Abknallen. Aber eigenartigerweise sehen wir die Jagd und den Jäger heute immer noch mit Skepsis und mit einer gewissen Zurückhaltung an. Und es ist merkwürdig, dass der Metzger, der irgendwelche Gefühle ja gar nicht hochkommen lassen darf, wenn er für unser Mittagsmahl das Tier abschlachtet, besser dasteht als ein Jäger. Das Schießen allein macht den Jäger nicht aus. Wer weiter nichts kann, bleibe besser zu Haus. Doch wer sich ergötzt an Wild und an Wald, auch wenn es nicht blitzt und wenn es nicht knallt, und wer noch hinauszieht zur jagdlosen Zeit, wenn Heide und Holz sind vereist und verschneit, wenn mager die Äsung und bitter die Not und hinter dem Wilde einher schleicht der Tod, und wer ihm dann wehret, ist Weidmann allein. Der Heger, der Pfleger kann Jäger nur sein. Wer bloß um des Schießens hinausgeht zur Jagd, zum Weidmanne hat er es niemals gebracht. Und an anderer Stelle schreibt Löns: Der weidgerechte Jäger tötet das Tier schneller und schmerzloser, als wenn es durch Krankheit oder Altersschwäche eingehend bei lebendigem Leibe von Krähen zagt, von Ungeziefern zu Tode gepeinigt wird. Die Natur ist, fasst man sie als Person auf, so roh und grausam, dass die Ausübung der Jagd mild gegen die Art und Weise genannt werden muss, in der höhere Tiere auf die eine oder andere Art ihr Ende finden. Von 1903 bis 1905 ist er als Redakteur an der Hannoverschen Allgemeinen. Gleichzeitig arbeitet er als Wissenschaftler an der Fauna Hannoverana. Und ab 1905 schreibt er seine Wochenendplauderei nicht mehr als Fritz von der Leine, sondern als Uhlenspeigel in dem Hannoverschen Tageblatt. Hier eine seiner Plaudereien, wie immer, gekürzt. Es geht wohl noch. Wir sitzen in der Elektrischen, die Bahn ist proppenvoll. Wir hoffen sehr, dass niemand zu uns noch einsteigen soll. Doch bei dem nächsten Halt flog auf die Wagentür, herein stieg eine Dame, die war so dick wie vier. Mit ihren 2 Zentnern plumpste sie mitten auf die Bank, dass von den Zusammengequetschten gleich einer in Ohnmacht sank. Und einer Dame riss sie in die Bluse ein großes Loch und sagte dabei verbindlich: Ich glaube, es geht wohl noch. Es geht wohl noch. Mit dieser schönen Redensart kommt man immer im Leben fort. Und mit ihr kann man jede Pflegelei, jede Rücksichtslosigkeit, jede Unverschämtheit bemänteln. Es ist genau angegeben, wie viel Sitz- und Stehplätze im Wagen der Straßenbahn sind. Aber wenn schon der letzte Platz längst doppelt besetzt ist, so findet sich immer noch ein Mensch, der mit den Worten »Es geht wohl noch« auf unseren Hühneraugen Platz nimmt oder sich, vertrauend auf die unumstößlichen physikalischen Lehren von der Schwerkraft und der Wirkung des Keils, zwischen 2 Personen niederlässt, die schon so eng nebeneinander sitzen, wie ein Liebespaar an einem schönen Maiabend auf einer Waldbank, so eng, dass sie, da sie kein Liebespaar sind, absolut keine Seligkeit darüber empfinden. Machen lässt sich dagegen auf anständige Weise nichts. Alle Leute, die sich mit »Es geht wohl noch« irgendwo einführen, gehören zu der Sorte, die Quadratschnauzen haben und grobe Stimmen. Gemütlich sitzt man sonntags in einem überfüllten Restaurant an einem Tisch mit einem guten Freund. Da kommt ein junger Mann, sagt guten Abend und fragt: »Es geht wohl noch?« Na, passen tut einem das natürlich gar nicht, aber was soll man machen? Der Wirt will verdienen und so nickt man. Mit dem vertraulichen Gespräch ist es aus, denn der Jüngling hört aufmerksam zu. Mit einmal ruft er mit seiner Flosse winkend: »Hey, Chance, Hahnrich, hier ist noch Platz!« Und bums sitzen neben uns noch 2 Jünglinge. Sie rücken mit einem freundlichen »Es geht wohl noch« ihre Stühle immer weiter, unterhalten sich so laut, dass man keinen Ton mehr sagen kann, schlagen auf die Tischplatte, dass die Gläser hopsen, legen ihre Ellbogen auf den Tisch, erzählen sich alberne Witze und benehmen sich so, dass der anständige Gast sich schließlich vorkommt, als sei er hier der Eindringling und sich von dannen begibt. Aber niemals soll man, ist man stark genug dazu, Rüpeleien und Unverschämtheiten ungerügt lassen. Oder was man sich nicht gefallen zu lassen braucht, das braucht man sich nicht gefallen zu lassen. Pause. Ich muss mal kurz sagen, es geht sicher nicht mehr mit der Luft. Ne? Ich glaube, wir machen mal die Fenster auf. Ja? 1906 zu Weihnachten erscheint der Band »Mein braunes Buch«. Und dieses Buch gehört, wie zeitgenössische Kritiker schreiben, zu den wichtigsten literarischen Neuerscheinungen dieses Jahres. Ich lese jetzt daraus Teile aus der Geschichte »Um die Uhlenflucht«. Hinter den schwarzen Kanten der hohen Fuhren verschwand die rote Sonne. Ein Weilchen noch war alles Glut und Glanz, Feuer und Flamme, jetzt ist es abgeblasst in des Ringeltaubers Farben. Ich habe diese Stunde lieb. Und vielleicht noch lieber das warme, tieftönige Wort, das unsere Bauern dafür erdichteten. Uhlenflucht. Nennen Sie die Zeit, wenn der Tag müde hinter schwarze Wälder sinkt und die Nacht heraufschwebt. In den grau-blauen, hellrot gesäumten Mantel gehüllt, den ein einziger großer Funkelstein zusammenhält, der Abendstern. Es ist ein großes Kunstwerk, dieses Wort. Es gibt heilige Schauer, wie die ernsten Bildsäulen der unbekannten ägyptischen Meister. Es schenkt dem Herzen selige Träume, wie eines der großen Werke Böcklins. Es trägt mich hinauf zum Himmel und führt mich hinab zur Hölle, wie Beethovens hohe Melodien. Wenn die Uhlenflucht naht, dann werde ich anders in der Stimmung. Heiterkeit verwandelt sich in Ernst, Verdruss in Friedseligkeit, beengtes Denken in unbegrenztes Ahnen. Nie bin ich im Geiste da, wo ich bin um diese Zeit. Bin ich draußen im stillen Holz, im einsamen Moor, dann wandelt sich die ferne Waldeswand zur Stadt um. Des Kautes Ruf klingt mir wie das gellende Jauchzen der Fabrikpfeifen, die eines schweren Arbeitstages Ende verkünden. Und Blättergeruschel höre ich Seufze von Menschen, die der schwarzen Nacht entgegenbangen. Seltsamen Zauber übt diese Stunde auf mich aus. Gestern um diese Zeit, zwischen frohen Gesichtern im festlichen Saal, da waren meine Augen auf einmal weit weg. Ich hörte die Maus im Fallaub pfeifen, sah die weißen Motten tanzen und die schweren Fledermäuse taumeln, hörte es um mich herum rispeln und rascheln, knistern und knirren. Da, wo ich heute bin, waren meine Gedanken. In diesen stillen Wald zogen sie, wo die Schlummerstunde nahte mit leisem Tritt und Tag und Nacht die Hände gab, die eine heranziehend, den anderen mit sich fortnehmend, beide verbindend und trennend. Nicht der Sonnentod ist es, der mir dann das Herz weit macht. Die Viertelstunde nachher, die blassgraue liebe ich mehr, mit ihren leisen, langsamen Übergängen. Wenn alle Umrisse sich verwischen, alle Einzelheiten vergehen, wenn die Kleinigkeiten die Augen nicht mehr stören und das Herz dem großen Eindrucke sich öffnen kann. Nur deshalb liebe ich die Jagd so. Nichts bringt uns Natur so nahe wie diese Viertelstunde zwischen Tag und Nacht. Und nur die Jagd ist es, die uns dazu erzieht, diese kurze Spanne Zeit zu verstehen, in ihrer großen Feierlichkeit, in ihrer geheimnisvollen Andacht. Nach der Veröffentlichung des Braunen Buches schreibt er seinem Freund Apfelstedt in seiner burschikosen Art: Lieber Apfelstedt, es freut mich sehr, dass dir das Büchel gefällt. Ich wurde seit Jahren vom Publikum gedrängt, so etwas zusammenzustellen, hatte aber immer wenig Zeit und Lust. So habe ich es denn Ende Oktober eilsamst zusammengestoppelt und noch schnell Dürren, Teufelswerk und die Rote Beke dazu gepinselt. Die Rote Beke ist eine Novelle über Karl den Sachsenschlechter, wie er von vielen genannt wurde, und den Löns aus tiefstem Herzen gehasst hat. Wir nennen ihn auch Karl den Großen. Die Sachsenkriege Karls des Großen begannen im Sommer 772 mit der Zerstörung der Irminsul, der allumfassenden Säule, und einem Feldzug gegen den heidnischen Stamm der Sachsen, um diese zu christianisieren. Im Jahre 782 wurden 4500 gefangene Sachsen beim Blutgericht von Verden ermordet. Diese Bluttat gegen das germanische Brudervolk brachte Karl dem Großen den Beinamen Sachsenschlechter ein. Zu diesem Thema hat Löns nicht nur die Novelle, sondern auch eine Ballade geschrieben, das Bunte Lied. Die Heide riecht nach Menschenblut und riecht nach Todesschweiß. Und blutig ist des Baches Flut und geht so träg und leis. Und ging am Morgen flink und laut und ging so hell und klar. Viel guter Männer rotes Blut hineingeronnen war. Und Kaiser Karl sitzt stumm und still, sein Angesicht ist blass. Der Blutdunst nicht vergehen will. Es qualmt das Räucherfass. Nach Todesangstschweiß riecht die Luft, der Wind weht Blutgeruch. Es weht zum Kaiserzelt hinein eines ganzen Volkes Fluch. Vom Lager weht der Wind heran, Gelächter und Gesang. Ein blonder Sachsenfiedelmann ergötzt mit Geigenklang und Schäbenlied das Frankenvolk. Der blasse Kaiser winkt, Die Wache eilt, zum Kaiser zählt den fremden Mann sie bringt. Der steht und starrt auf all die Pracht und blicket blöd und dumm. Der Würzwein hat ihn blind gemacht, ein Lächeln geht rundum. Der Kaiser winkt, der Fiedler stellt sich nach Gewohnheit hin, Bein über Bein, den Kopf geneigt, die Fiedel an dem Kinn. Die Fiedel singt, die Fiedel klingt, als wenn im grünen Hag aus allen Zweigen lustig springt der bunten Finkenschlag. Der Todesschweißgeruch zerfliegt, der Blutdunst ist zerweht. Um Kaiser Karls dunkle Stirn ein heller Schimmer geht. Die Fiedel singt, die Fiedel klingt, es lacht der Spielmanns Mund, ein Liebessehnsuchtslied er singt, das klingt so weh und wund. Des Kaisers Augen werden wild, er winkt, der Schenk gießt ein und reicht dem blonden Fiedelmann den Kelch mit rotem Wein. Der dankt und trinkt, die Neige rinnt blutrot ihm auf die Hand. Er starrt darauf hin und sinnt und sinnt, der Nachtwind singt im Land. Der Spielmann wirft den Kopf zurück, seine Lippen werden hart, mit Hasse, heißem Racheblick in die leere Luft erstarrt. Die Fiedel schreit, die Fiedel kreischt, es lacht der Spielmanns Mund, ein sonderbares Lied er spielt, ein Trutzlied kraus und bunt, ein Lied, das sich das Sachsenvolk erfand in seiner Not, ein Lied voll Mut und Wut und Glut, wie die Flamme rot. Die Fiedel schreit, die Fiedel kreischt und röchelt und stöhnt. Sie murrt leise vor sich hin und spottet und höhnt. Ein jeder Ton ein Jammerschrei, jedweder Klang ein Fluch. Der Kaiser winkt mit matter Hand, genug, es ist genug. Über die Heide geht der Wind wimmernd hin und her. In seinem Zelte sitzt und sinnt der Kaiser. Sein Herz ist schwer. Das Lied, das bunte Lied, es schafft ihm arge Pein. Er weiß, an seinem Sterbetag wird's wieder bei ihm sein. Wie schon gesagt, hatte sich Löns in jungen Jahren der sogenannten Moderne zugewandt. Sie war ja aber doch eigentlich mehr ein Kind der Großstadt und wurde darum damals auch im positiven wie im negativen Sinne Asphaltdichtung genannt. Aber je weiter man sich von der Natur entfernt, desto intensiver ist ja wohl auf die Rückkehr. Die Rückkehr zur Natur war damals geradezu wiederum eine Revolution. Man denke dem Löns auch an die Worpsweder Kunstmaler, die Einrichtung von Schrebergärten und Laugenkolonien und besonders an die Wandervogelbewegung, die damals sicher eine größere Revolte gegen den Zeitgeist war als in unserer Zeit die 68er. Und es entstand eine Heimatkunstbewegung. Löns setzt sich sehr für diese neue Kunstrichtung ein, obwohl er, wie kaum ein anderer, auch ihre Schattenseiten sieht. Der Biograf Wilhelm Deimann schreibt, so verfluchte er die vielen flachstirnigen Möchtegern- und Heimatpäpstlein, während er selbst dafür kämpfte, den Heimatgedanken zum Volkstumsgedanken zu erheben und ihn im politischen Denken zu verankern. Mit beiden Beinen stand er fest auf der Heimaterde, der er alle Lebens- und Schaffenskraft verdankte, aber im Kopf war er darüber, sagt Deimann. Löns kämpft an zweifacher Front. Auf der einen Seite gegen die kulturelle Überfremdung Deutschlands. Zu seiner Zeit war es ja in der Hauptsache die französische Zivilisation. Aber er hat auch sogar damals schon vor der Amerikanisierung Deutschlands gewarnt. Auf der anderen Seite gegen die heimatliterarische Kleinstaaterei. Diese missverstandene Heimatbewegung, sagt Löns, gezüchtet von niedersächselnden oder bajuwarisierenden Literaturdemagogen und Geschäftehubern, richtet mit ihrem Partikularismus nur Schaden an, indem er in seiner kirchturmspatriotischen Engbrüstigkeit Stacheldrahtzäune zwischen die deutschen Sprachgefilde zieht und Schranken errichtet. Die Kunst, die nur Heimatkunst ist, ist kleiner Art. Hohe deutsche Kunst ist alldeutsch. Er kämpft wie die Brüder Grimm zu ihrer Zeit um die deutsche Seele und ruft zu einer nationalen Kulturbewegung auf. Seine künstlerischen Schriften sind zugleich Kampfschriften gegen Entfremdung von der Natur, gegen die Überindustrialisierung, gegen den von Berlin ausgehenden Geld- und Asphaltgeist. Die Hauptfigur seines Romans, Das zweite Gesicht, den Kunstmaler Helmold Hagenrieder, lässt Glöhnt sagen: In diesem Kurfmich-Zeitalter ist die Kunst kein solides Lebensfahrzeug. Die Kunst ist Ware geworden. Ich male ein Bild mit Hirn und Herzblut, dann kommt irgendein fremder Kerl und kauft es. Und ich und mein Volk haben das Nachsehen. In dieser barbarischen, kulturlosen Zeit, in diesem exakten Präzisionszeitalter, wo alles Wertvolle seinen festen Barwert hat, führt die Kunst nicht mehr, sondern sie schachert. Sie ist nicht mehr Königin, sondern Konfektionöse, dient nicht dem Volke, sondern dem Kapital. Uns bildenden Künstlern von heute fehlt jede Fernwirkung. Ein kleiner Zeitungsschreiber wirkt weiter als der größte Maler. Alles verhunzt uns dieses Jahrhundert der Schachermachei, Kunst, Liebe und Leben. Man existiert, aber man lebt nicht. Und Löns kämpft gegen die nach seiner Meinung von diesem materialistischen Geiste importierten ausländischen Kultureinflüsse. In einem Aufsatz Kalte Kunst aus der Nachlasssammlung Gedanken und Gestalten sagt Löns über den Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich: Besonders stark tritt der Unterschied in der Kunst hervor. So stark, dass jene Leute, die das Irrwort von einer internationalen Kunst erfanden, allein durch diese Tatsache leicht abzuführen sind. Es gibt keine internationale Kunst. Alles Mögliche kann international sein, nur Kunst nicht. Denn Kunst ist in ihrer primitivsten Form, wie in ihrer höchsten Verfeinerung, immer etwas Nationales, sogar das Nationalste des Volkes. Und wenn sie auch bei einem hochzivilisierten Volke einzelner Menschen, der Künstler, privat-persönliches Werk zu sein scheint, so ist das nur scheinbar der Fall. Der Künstler ist das Werkzeug, mit dem sein Volk Kunstwerke schafft. Und der Biograf Wilhelm Daimann fügt da hinzu: Wenn Löns erklärt, es gibt keine internationale Kunst, denkt er dabei, wie sich von selbst versteht, sagt Daimann, nicht an den Wirkungsbereich, sondern an die Werdegesetze wahrer Kunst. Mit der Heimatbewegung war der Naturschutzgedanke unzertrennlich verbunden, wobei Löns in keiner Weise einer Wildwuchsnatur das Wort spricht. Es ist die Frage, sagt er, was in der Tat schöner ist, eine Einöde, die auf eine gevierte Meile keine 10 Menschen ernährt, oder die fruchtbar gemachte Scholle, die Hunden Nahrung bietet. Für die Menschen sollten Naturschutzgebiete eingerichtet werden. Das Naturschutzgebiet am Wilde der Berg ist auch ein Werk von Hermann Löns. Er schreibt: Eine Macht muss die Naturschutzbewegung werden. Eine solche Macht, dass die Industrie, der Handel und der Verkehr, der Ackerbau und die Forstwirtschaft mit ihr rechnen müssen. Unsinnig wäre es, dem gesunden Fortschritt in die Weichen zu fallen. Vielfach aber hat man ihm zuliebe sich in ganz unnützer Weise an der Natur versündigt. Und wenn wir sie nicht hindern, solche Sünden weiter zu begehen, so werden wir vielleicht heute Hohn und Spott ernten. Die Nachwelt wird uns aber danken. Deshalb werden wir uns nicht scheuen, den Vorwurf auf uns zu laden, wir seien Schwärmer und Reaktionäre, Feinde des Fortschritts und ohne praktischen Blick. Wir wollen verhindern, dass der große Volksgesundheitsbrunnen verschüttet, das heilige Seelenbad verunreinigt werde, unseretwegen und unserer Nachkommen halber, weil wir wissen, dass Naturschutz gleichbedeutend ist wie Volksschutz. Und drum singen wir jetzt ein Volkslied. Mit dem nächsten Zettel: Alle Birken grünen im Moor.
Jetzt sind wir dran. Habt ihr schon
geübt?
Habt ihr
schon
geübt? Kannst du das sagen? Ich habe noch zwei.
Alle Birken grün am Moor und weit, jeder Bambusch leuchtet wie Gold, alle Heiderchen duden vor Fröhlichkeit, jeder Birken und toll. Meine Augen, die gehen wohl immer und her auf den schwarzen, weißlockigen Moor, auf den braunen, grün schäumenden 1907 siedelt die kleine Familie, inzwischen ist das einzige Kind, der Sohn Detmar, geboren, nach Bückeburg um. Löns hatte den Ruf bekommen, die gesamte Leitung der Schaumburg-Lippischen Landeszeitung zu übernehmen. Und ihn reizt die Aufgabe, in einem kleinen Rahmen große journalistische Arbeit zu leisten. In seinem Idealismus übersieht Löns die Schwierigkeit, die darin liegen, dass er Berichterstatter, Kritiker und Schriftleiter in einer Person ist und auch die geschäftlichen Dinge noch zu erledigen hat. Nur 14 Tage Urlaub im Jahr sind ihm zugestanden, die er aber wegen der vielen Arbeit auch nicht immer einhalten kann. Die Wochenendplaudereien für die Zeitung in Hannover gehen vertragsmäßig weiter. Löns hat sich bei seiner Zeitung ein hohes Ziel gesetzt. Sie soll in etwa eine Fortsetzung der Schule sein, von ethischen Gedanken getragen und mit politischem Ernst gelenkt. Er will sie anders als die übliche Presse, die er so beschreibt. Es steht viel zu lesen in diesen Blättern, erschrecklich viel. Da wird jede Gräueltat mit allen ekelhaften Einzelheiten erzählt, jeder Klatsch wird breitgetreten, jeder schmierigste Prozess in behaglicher Länge dem Leser vorgeführt. Da ist kein politisches Gerücht so dumm, als dass es nicht umständlich besprochen würde, um morgen umständlich widerrufen zu werden. Sucht man in diesen Blättern eine ehrliche Meinung nach einem festen Grundsatz, so kann man lange suchen. Gestern gab sich das Blatt eine sittliche Färbung, heute strotzt es vom billigen Patriotismus, aber morgen berichtet es über die abscheulichsten Dinge und übermorgen schwelgt es in törichter Ausländerei. Die an sich fürstlich-konservative Haltung des Blattes in Schaumburg-Lippe hindert ihn nicht, massive soziale Forderungen zu stellen und vieles in der privatwirtschaftlichen Verwaltung anzugreifen, was ihn im Laufe der Zeit nicht beliebter macht und dann auch zu seiner Entlassung führen wird. Ungeheuer fruchtbar sollen aber diese Jahre in Bückeburg werden. Er entfaltet die größte Kraftanspannung seines Lebens als Künstler, als Wissenschaftler, als Journalist, als Essayist. Aber wir werden sehen, dass sich das auf sein sensibles Nervenkostüm nicht positiv auswirken wird. In den 3 Jahren Bückeburger Zeit wird Löns zum erfolgreichsten Tierdichter der deutschen Literatur. Es trifft bei ihm ja dafür auch alles Wesentliche zusammen. Der Fachmann der Zoologie, der Jäger und Heger, die große Liebe zu Flora und Fauna. Löns vertritt die Ansicht, die Tierliebe und damit auch die Tierdichtung sei am tiefsten in der deutschen Seele zu Hause. Der alte Junggeselle mit seinem Hund, sagt er, die alte Jungfrau mit ihrer Katze, lächerliche Figuren sind in der Welt. Aber jede Lächerlichkeit ist nur eine umgekehrte Erhabenheit, eine verkehrte Großartigkeit. Und die ins Abgeschmackte gehende, übertriebene Tierliebe von Menschen, die kein Menschenherz fanden auf ihrem einsamen Wege, sie ist das Widerbild des schönen deutschen Zuges, auch im Tier das fühlende Wesen zu achten und zu lieben. Eine Tierliebe wie die deutsche gibt es meines Wissens auf der Welt nicht wieder, sagt Löns. Nun, es gibt so und solche Naturliebhaber auch unter den Deutschen und auch bei Löns, zum Beispiel den zweckmäßigen Meyer. Meyer schwärmt sehr für die Natur, oder vielmehr, wie er sagt, für Natur. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil dieser Sport billig ist, denn Meyer ist für das Billige. Zweitens, weil er bekömmlich ist, denn Meyer ist für das Bekömmliche. Drittens, weil Meyer eine bedeutende naturwissenschaftliche Bildung hat. Denn er hat prima Reife, ein Vergrößerungsglas, einen ziemlich richtig gehenden Laubfrosch und er ist Mitglied des Kosmos. Infolgedessen ist für Meyer die Natur eine leicht erklärbare Sache. Meyer und ich gehen oft aus. Meyer redet und ich höre zu. Meyer erklärt und ich versuche zu folgen. Meyer lehrt und ich stelle schüchterne Fragen. Wenn er sie nicht beantworten kann, erklärt er sie für zu seicht, als wenn er darauf eingehen könnte. Auch gestern Nachmittag, 3 Uhr, hatten wir uns zu einem Spaziergang nach auswärts verabredet, weil dort, so sagte Meyer, die Natur noch natürlicher sei als bei der Stadt, wo die Kultur schon so tief hineinschneide, dass man die Gesetze derselben nicht mehr bequem erkennen könne. Meyer zeigte mir eine Pflanze, die er Wasserhahnenfuß nannte. Sehen Sie, sagte er, würde dieser Graben fließen, so würde diese Pflanze lauter untergetauchte, aber keine schwimmenden Blätter haben. Da das Wasser aber steht, so bringt sie es zu letzterem. Das ist das Gesetz der Anpassung, das Darwin entdeckt hat. Stimmt, sagte ich. Es ist dasselbe, als wenn man einen Anarchisten aus den bewegten Wellen des Proletariats in die ruhigen Verhältnisse des Kapitalismus bringt. Schon nach 5 Bierminuten wird er konservative Blätter treiben. Ach, das ist Unsinn, sprach Meyer. Geben Sie mir lieber eine Zigarre. Ich gab sie ihm und er fuhr fort. Sehen Sie, sagte er, indem er sich Nacken, Hals und Backen kratzte, die Mücken, die sind so lästig. Und es könnte scheinen, als sei hierin die Natur nicht zweckmäßig. Aber denken Sie, wovon sollten die Vögel leben, wenn die Mücken nicht wären? Und stechen tun nur die Weibchen. Die Männchen nicht, weil sie keine Eier zu legen brauchen. Und so zeigt sich wieder die absolute Zweckmäßigkeit der Natur. Die Hühner legen auch Eier, wandte ich schüchtern ein. Sie stechen aber nicht. Wie erklären Sie sich das? Er verzichtete darauf. In diesem Augenblick huschte eine Waldmaus vorbei. Haben Sie die Maus bemerkt? Ich hatte es. Wie unzweckmäßig erscheint auf den ersten Augenblick der lange Schwanz. Aber schneiden Sie ihn ab und die Maus ist nicht mehr imstande, so geschickt zu laufen, weil sie sich nicht mehr im Besitze des für die Entwicklung einer größeren Schnelligkeit nötigen Gleichgewichtes befindet. Ist das nicht überaus zweckmäßig? Ich wollte zwar einwenden, dass ich es durchaus nicht für zweckmäßig hielte, einer Maus den Schwanz abzuschneiden, um dessen Zweckmäßigkeit zu beweisen, aber Meyer bemerkte gerade, dass es 7 Uhr sei und um 8 müsse er zu Hause sein. Er verschob daher weitere Erörterungen auf das nächste Mal. Ich freue mich schon darauf. Die berühmteste löhnsche Tiergeschichte ist wohl Mümmelmann. Einem Freund gegenüber kündigt er das Buch brieflich so an. Ich komme in einigen Wochen mit einem Bändchen Tiergeschichten, ernste und heitere, heraus. Es ist manches drin, was nicht erster Art ist, aber ich denke, es wird Ihnen auch manches gefallen. Meine Tierkunde habe ich teuer erkauft. Fuchsanstand und Saupassen bei 12 bis 14 Grad unter Null verschafften mir eine klassische Interkostalneuralgie. Nun, für nichts ist nichts. Und könnte ich sie durch Aufgabe meiner Erinnerungen loswerden, ich glaube, ich täte es nicht. Das Buch Mümmelmann beginnt mit einem Gedicht. Es gibt nichts Totes auf der Welt, hat alles seinen Verstand. Es lebt das öde Felsenriff, es lebt der dürre Sand. Lass deine Augen offen sein, geschlossen deinen Mund. Und wandle still, so werden dir geheime Dinge kund. Da weißt du, was der Rabe ruft und was die Eule singt. Aus jedes Wesens Stimme dir ein lieber Gruß erklingt. Hier nun ein weiteres Beispiel aus dem Band Mümmelmann, leider wie immer gekürzt. Es heißt Hausfriedensbruch. Hermann Löns lässt uns an einem Streitgespräch zwischen dem Starrenpaar Vatschelin und Dickhop und einem Spatz teilnehmen. Das Starrenpaar hatte sich nach langem Hin und Her entschlossen, seine Wohnung vom Wald in die Stadt zu verlegen. Die neue Behausung wird ihnen jedoch nach kurzer Zeit von dem frechen Spatz streitig gemacht, indem er sie einfach besetzt. Weiter Löns. Während ihr Mann Dickhop erst einmal vom höheren Standpunkt überlegte, was zu machen sei, fuhr Vatscheline wie wild auf den Eindringling los. Sie, was soll das heißen? Was fällt Ihnen ein? Was machen Sie da? Ich sitze hier, wie Sie sehen, sagte der Spatz und seine Augen funkelten höhnisch. Solche Unverschämtheit, zitterte Vatscheline los. Er sitzt an andere Leute Wohnung. Machen Sie, dass Sie rauskommen oder ich bringe Ihnen Manieren bei. Sie haben hier selbst keine übrig, ödete der Sperling. Behalten Sie das bisschen Mann allein, ich will Sie nicht behaupten. Mann, Vater, schrie Vatscheline, hast du das gehört? Das ist doch zu frech, so ein Prolet. Schmeiß ihn raus, Dickhop. Dickhop ist gut, sprach der Spatz. Dickhop ist schön. Dickhop kann so bleiben. Lümmel, dachte Dickhop. Aber da er wusste, dass mit solchen Asphaltproleten schlecht anwendet ist, versuchte er es erst mit Güte. Entschuldigen Sie, Herr Sperling, begann er höflich, das ist unser Haus. Ihr Haus? So? Ich dachte, es gehört dem Doktor, fragte trocken der Spatz. Haben Sie es gemietet oder gekauft oder gleich bezahlt oder was? Wir haben es vom Frühjahr an mit Erlaubnis des Besitzers bewohnt und darin zweimal gebrütet und haben so ein historisches Recht darauf. Historisches Recht ist gut, meinte der Spatz. Das sagte die Katze auch, als sie die Maus fraß. Jetzt bewohne ich es mit Erlaubnis des Besitzers und beanspruche ebenfalls ein historisches Recht, denn meine Frau wollte schon früher daran brüten und auf einmal waren Sie da. Hätten wir das gewusst, so wären wir zurückgetreten, meinte Dickhop höflich. Sie hätten sich nur zu melden brauchen. Aber ich denke, wir einigen uns. Wir haben uns nun so an das Haus gewöhnt. Wir verreisen jetzt zum März. Solange können Sie darin wohnen. Dankeschön. Sehr liebenswürdig. Zu viel Güte, höhnte der Spatz. Dickkopf stieg die Wut in die Augen, aber bezwang sich noch. Und im März treten Sie uns dann wieder ab, nicht wahr, Herr Sperling? Dieses nicht, sondern nein, meinte der. Ja, aber zum Donnerkeil, schrie Dickkopf, dem die Sache zu bunt wurde. Sind Sie denn verrückt? Ich nicht, Sie vielleicht, tönte es zurück. Heraus mit Ihnen oder ich mache Ihnen Flügel. Dann gabe selber welche. Wollen Sie heraus oder nicht? Ich ziehe das Letztere vor. Wütend hackte Dickkopf von oben nach dem Frechling, der aber kannte das und zog den Kopf zurück. Oder der Kampf zweier Hirsche in der Brumpfzeit aus der Geschichte Der letzte Schrei. Der Zwölfender schöpft aus dem Wasserloche, legt dann das Geweih in den Nacken und schreit dem anderen Hirschen seine Antwort zu. Mut, Wut und Verachtung liegen darin. Von drüben kommt rollend, grollend die Erwiderung. Hinüber und herüber rufen sich die beiden Hirsche Grobheiten zu. Voll und rund schreit der Zwölfender, rau und hart der andere. Hinter dem Nebel dröhnt es, das Haupt eines geringen Hirschen steht über dem Nebel. Dünn schreit er und trollt toll vor Brunftfieber heran. Sofort wendet der Platzhirsch und rennt ihm entgegen. Der Achtender verhofft einen Augenblick, dann macht er eine Wendung und versucht dem anderen die Flanke abzugewinnen. Doch der alte Kempe fängt den Stoß ab, laut prasseln die Geweihe aneinander. Einige Augenblicke lang schieben sich die Hirsche hin und her. Da macht der Zwölfende einen kurzen, schnellen Dreher mit dem Geweih, ein hässliches Krachen folgt darauf, der Achtender bricht in die Knie und stürzt dann längelang hin. Der andere hat ihm das Genick abgedreht. Anders ist es bei den Libellen, den Wasserjungfern, wie Löhn sie nennt. Es lohnt sich für den, der Augen hat, sich an Schönem und Prächtigem zu freuen, auch wenn es fein und klein ist. Dieses Tierchen hier, mit den silbernen Flügeln, jeder vor der Spitze zierlich gefleckt und dem rubinroten, goldgrün endigenden Leibe, es hat soeben mit den rot funkelnden Augen eine Blattlaus erspäht und sie mit Behagen verspeist. Jetzt putzt es sich die Kiefer und die Taster und flattert dahin, wo schon ein halbes Dutzend Männchen ein Weibchen umbalzen. Zierlich, wie die Tiere selbst, sind auch ihre Liebeskämpfe. Ein bisschen zorniges Flügelgeruschel, ein klein wenig Anreppelei, dann ist das Duell zu Ende. Der Besiegte flattert weiter, ein anderes Weibchen zu suchen. Und der Sieger müht sich um seine Schöne, bis sie so will, wie er es meint. Seltsam ist die Liebe der Libellen. Ganz seltsam. Mit den Beinen fasst das Männchen das Weibchen am Rückenschild. Und wenn es ihm nicht mehr entgehen kann, dann packt die sonderbare Zange, die es am Ende des Leibes trägt, den ersten Brustring des Weibchens. Hin und her schiebt der Leib des Männchens das Weibchen. Heftig flattern beide. Aber schließlich wird das Weibchen von der Erregung des Männchens angesteckt. Es krümmt den Hinterleib nach unten, schiebt ihn unter seinen Beinen her, nähert das Ende seines Leibes der Brust des Männchens und vereinigt sich mit ihm. Eine Wolke richtet sich vor die Sonne. Mit einem Schlage ist das Geflirre und Geblitze zu Ende. Matt, der Kraft beraubt, fallen die zierlichen Tierchen auf die Blätter und bleiben an den Halmen haften, den Leib waagerecht ausstreckend und seine Farbenpracht mit den Flügeln verhüllend. In den Tiererzählungen kann Löhns seiner Vorliebe für Wortspiele, Ton- und Lautmalerei freie Bahn lassen. So schildert er zum Beispiel die Clowns des Waldes, die Heer, folgendermaßen. Auf der blumigen Waldwiese sitzt ein halbes Dutzend Heer. Das schwatzt, das klatscht, hüpft und springt, tanzt hin und her, spreizt die Hollen, nickkoppt und dienert, schaut ernst rein, hopst albern in die Höhe, schnappt den fliegenden Käfer, scharrt im Grase, hämmert an einem Baumstumpf, wetzt in einem Steine, quiekt, schnalzt, quart, schnarrt, ratscht und ratscht, miaut und flötet, dass der Jäger, der hinter der Eiche steht, vor Lachen kaum ruhig bleiben kann. Auch sein erster großer Roman entstand in Bückeburg, darüber wieder ein Abschnitt aus seiner Selbstbiografie. Ich hatte bei all den schönen Besprechungen, die man mir in Bückeburg als Leiter der Zeitung machte, nicht geahnt, dass hier außer Sätzen und Zeitung austragen der Redakteur beinahe alle anderen Arbeiten zu tun hat, die es bei einer Zeitung gibt. Ich bekam Sandhunger, Heidhunger, Heißhunger auf meine Heidbauern. Mitten in einem Übermaß von Arbeit und Ärger stand die Figur des Hans Buhr vor mir. Stieß mich, der ich vor Überarbeitung und Erkältung kaum stehen konnte, an den Schreibtisch. Und kalt und ruhig, als schrieb ich an einer trockenen zoologischen Arbeit, schrieb ich zwischen Leitartikeln über die Finanzreform und Berichten über Hoffestlichkeiten das Leben eines Heidbauern hin, der in einer Zeit lebte, die ich nur aus dem Munde ganz alter Leute kenne und aus Sprüchen und Schnörkeln, die auf den alten Schoppen und Tellern stehen, die ich auf meinen Pirschgängen in der Heide geschenkt bekam. Ohne es zu wollen, fand ich für den Stoff auch den Stil. Die einzig wirklich frohe Minute, die ich hier im Land erlebte, war, als die Schriftstellerin Lulu von Strauß und Tornay mir sagte, was mir an dem Roman nicht gefällt, ist, dass ich ihn nicht schrieb. Die Lehmlandschaft und die unglückliche Stellung waren vielleicht nötig, dass ich dazu kam, zu glauben, dass ich etwas kann. Meine große Angst, eher sterben zu müssen, ehe ich etwas wirklich Wertvolles geleistet habe, ist jetzt zum Teil verschwunden. Denn ich glaube, dass der letzte Hans Buhr Bestand haben wird. Ich darf das getrost sagen, denn mir ist, als hätte ich nur niedergeschrieben, was mir jemand über die Schultern diktiert. Es erscheint mir eigentlich unmöglich, dass ich, der ich täglich mindestens 8 Stunden an der Zeitung arbeite, in 12 Tagen, freilich mit halben Nächten, den Roman schrieb. In ihm wehrt sich ein Mann gegen sein Geschick. Es tritt die Absicht zutage der weichlichen Folgerung, die so viele modische Schriftsteller aus der Vererbungstheorie ziehen, das Gegenteil entgegenzusetzen. Nämlich Menschen zu zeichnen, die mit sich selber und dem, was man Schicksal nennt, den Kampf aufnehmen. An dieser Stelle endet die Selbstbiografie. Er schrieb sie ja auch im Jahre 1910. Ich habe auch natürlich nur Ausschnitte vorgelesen. Seine Entlassung aus der Bückeburger Stellung gibt in einer Glosse die nötige Ergänzung. Die Glosse heißt Duodez. Duodez sind Zwergstaaten, aber auch ganz kleine Bücher. Wenn man von Köln nach Berlin fährt, dann erblickt man kurz hinter Minden plötzlich blau, weiß und rot angestrichene Grenzfehler. Und wenn man seine Reisegefährten fragt, was ist denn das? So erhält man die Antwort, ach, das war eben Schaumburg-Lippe. Das Fürstentum ist nämlich sehr klein. Doch wird seine Kleinheit von böswilligen Leuten vielfach stark vergrößert. So ist es zum Beispiel nicht wahr, dass alle Kegelbahnen im Land gekrümmt seien, weil sie sonst innerhalb der Landesgrenzen keinen Platz finden würden. Dagegen ist es Tatsache, dass man von der Residenzstadt, die den ebenso schönen wie ungemein treffenden Namen Bückeburg führt, nach keiner Richtung über 1 Stunde weit gehen kann, ohne sich im Ausland, das heißt in Preußen, zu befinden. Schaumburg-Lippe gilt als ein sehr schönes Ländchen, und zwar mit vollem Recht. Denn man kann von da aus sehr hübsche Fußwanderungen in die benachbarten, zu Preußen gehörigen Berge machen. Man kann sich auch sehr leicht zurechtfinden. Wo Touristenzeichen und Wegweise sind, da ist man in Preußen. Wo nur Warnungstafeln sind, in Schaumburg-Lippe. Außer den Warnungstafeln, die die hauptsächlichste Sehenswürdigkeit des Landes bilden, denn auf keinem Fleck der Erde gibt es so viele auf so wenig Land, ist die zweitbedeutendste die Geflügelzuchtanstalt des Prinzen Hermann. Von bösen Leuten Geflügel-Unzuchtanstalt genannt. Denn seitdem es seiner hochfürstlichen Durchlaucht nicht gelang, Hühner in Landesfarben, Wasserfrauen und krähende Enten zu züchten, ist es ihm gelungen dadurch, dass er allen Rassen eine vollkommene Promiskuität, eine schrankenlose Vermischung in Gnaden gewährte, die edelsten Schläge in wenigen Generationen wieder zum einfachen Durchschnittslandhuhn zurückzuführen. Ein Verfahren, das in der Hühnerzucht einzig dasteht. Fernere Sehenswürdigkeiten sind ein Hofsozialdemokrat, 2 Hofzwerge und unzählige Hoflieferantenschilder. Mag es ein Kaufmann oder Gewerbetreibender noch so geschickt anstellen, Hoflieferant wird er doch, ob er nun will oder nicht. Und dann hat er die Freude, die Bezeichnung über seiner Tür anzubringen und den Schmerz, dass der Hof seine Einkäufe größtenteils in Minden, Hannover oder Berlin deckt. Das geistige Leben des Ländchens trägt vollkommen das Gepräge eines ehrbaren und würdevollen Unterdurchschnitts, gepaart mit einer unerschütterlichen und in sich gefestigten Langweiligkeit. Das merkt man sofort, hat man das Glück, zu der besseren Gesellschaft gehören zu müssen. Selbst auf den reichsten Geist und die feurigste Seele wirkt das Leben in ihr bald wie eine Mast- und Liegekur. Man besucht das Casino und den Wanderabendshoppen der akademisch gebildeten Gesellschaft, nimmt an 12 bis 24 Banketten teil, die alle um 7 Uhr beginnen und Schlag 11 Uhr endigen und sich so ähneln wie eine Zigarre aus derselben Kiste der anderen. Und gewöhnt sich allmählich daran, einen Wasserleitungsrohrbruch auf der langen Straße wichtiger zu finden als die Wehrvorlage und andere Nebensächlichkeiten. Bald ist es soweit, dass er am Fernsprecher dienert, hat er die Ehre, mit der Hofkammer verbunden zu sein. Er liest die dem Fürsten gehörende und von einem Hofkamerade beoberaufsichtigte Landeszeitung, geht im Sommer nach dem fürstlichen Bad Alsen und lauscht den etwas abgelagerten Weisen der fürstlichen Kapelle, kommt sich selber wie verraten und verkauft vor, hat er in der benachbarten Großstadt Minden zu tun, deren Trubel ihn betäubt, fährt nie ohne seine Gattin nach Hannover, aus Angst, man könnte annehmen, er wollte sich dort dem Laster hingeben, und gewöhnt sich daran, selbst zu sich selber und im Schlafe kein Wort zu sagen, das irgendwo Anstoß erregen könnte. Ansonsten lässt es sich in Bückeburg sehr ruhig leben. Man kann es dort zu einem sehr hohen Alter bringen, der einzige Sport, der dort betrieben wird. Man wird dort freilich sehr schnell alt, aber man bleibt es auch lange. Deshalb ist allen Leuten, die weiter nichts vom Dasein verlangen, auf das Dringendste zu empfehlen, sich dort niederzulassen und ein stilles Leben zu führen, ein Leben in Duodez. Nach der Kündigung an der Schaumburger Zeitung geht Hermann Höns wieder nach Hannover und arbeitet als Redakteur am Hannoverschen Tageblatt. Es ist, wie schon gesagt, eine ausgesprochen produktive Zeit, diese Jahre 1909, 10, 11. Es erscheinen, was da kreucht und fleucht, Mümmelmann aus Wald und Heide, Mein blaues Buch, die Romane Der letzte Hans Buhr und Da hinten in der Heide. Aber er hatte mit seiner Gesundheit noch mehr Raubbau getrieben als die Jahre zuvor. Wir haben ja schon von ihm selbst gehört, dass die Arbeiten sozusagen aus ihm heraus getrieben werden. In dieser Zeit der größten körperlichen, geistigen und seelischen Anspannung und Nervenüberreizung verliebt sich Hermann Löns in die junge Base seiner Frau, Hanna Füß, die ihm schon seit mehreren Jahren bei Recherchen über einen Roman über den Dreißigjährigen Krieg, ein Thema, das ihn seit seiner Jugend verfolgte, geholfen hatte. Aus der Kameradschaft wird auf seiner Seite eine nicht mehr zu überwindende Leidenschaft, die sie aber nicht erwidern kann oder auch nicht will. An dieser Stelle noch einmal der beste Freund, der Kunstmaler Hermann Knotnerus-Meyer, über Löns. Eine weiche, ewig wechselnde, unendlich eindrucks- und ausdrucksfähige Hülle um einen stahlharten Kern. Das war Hermann Löns. Kompliziert wie die höhere Mathematik war er gleichzeitig einfach wie das Einmaleins, sagt der Freund. Die Menschen schätzen mich so lange, bis sie mich kennenlernen, pflegt er selbst nicht etwa im Scherz zu sagen. Und Knotnerus-Meyer fährt fort: Eine große Anzahl von Menschen, die Löns selbst hochschätzte, brachte nur wenig Verständnis und Interesse auf für das Wesen eines Mannes, der so ganz anders war, dessen Art und Mentalität ihnen fremd und lächerlich vorkam, den sie ablehnten, der ihnen auf die Nerven fiel oder pathologisch erschien. Und doch wäre es nicht schwer gewesen, Löns Wesen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Es haben sich wohl die meisten Menschen mindestens einmal im Leben in derselben seelischen Verfassung befunden, in der sich Löns sein ganzes Leben lang befand. Sie lebten dann in einer anderen Sphäre, wirkten mal fremd, aufgeregt, wohl gar pathologisch, dann nämlich, wenn sie liebten. Da liegt der Schlüssel zu seinem Wesen. Er war ein von der Liebe, von der Sinnlichkeit im weitesten Sinne, nicht nur der geschlechtlichen Sinnlichkeit, Besessener. Löns lebte ununterbrochen in einer hohen Zeit, in vibrierender Liebe zu der Welt aller Sinne, so der Freund. Und nun kommt noch die Leidenschaft zu der 20 Jahre jüngeren Hanna Füß hinzu. Dieses Erlebnis wird er in seinem subjektivsten Roman, Das zweite Gesicht, verarbeiten. Bevor er diesen Roman in Angriff nimmt, schreibt er sein, neben den Landschafts- und Tiergeschichten wohl, berühmtestes Werk, den Werwolf, den Bauernroman aus dem Dreißigjährigen Krieg, von dem er später, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, sagen wird, dass er damit sein Kriegslied geschrieben habe. Im Gegensatz zu den Vorwürfen, die man heute glaubt, Löns machen zu müssen, ist dieses Epos kein kriegsverherrlichender Roman, im Gegenteil. Er zeigt uns die Schreckensszenen dieses Dreißigjährigen Krieges mit aller Deutlichkeit. Löns Darstellung habe, wie der Schriftsteller Gustav Sichelschmidt sagt, die Wucht nordischer Sagas. Die Bauern der Heide führen keinen Angriffskrieg, sondern wehren sich gegen eine entmenschte, fremde Soldateska. Und sie stellen sich immer wieder die Frage, warum diese wütigen Horden und Marodeure nicht da bleiben, wo sie hingehören. Aber am Ende kennen sie kein Pardon mit ihnen. Sie üben Blutrache und Selbstjustiz. Als Wehrwölfe fühlen sie sich vor Gott und den Menschen berufen, zum Schutz ihrer Familien und ihrer Heimat vor keiner Gewalttat zurückzuschrecken. Den Roman zu schreiben ist für Löns ein Gebot, ein Zwang. Die Tat der Niederschrift selbst ein Erlebnis, das ihn zutiefst aufwühlt. Nur 14 Tage hat er im November 1909 dazu gebraucht. Seinen Zustand schildert Knotten-Rosmeier so. Er hatte sich eingeschlossen, rauchte und schrieb ununterbrochen, Tage, Nächte lang, ohne zu essen, kaum zu schlafen. Seine Angehörigen wussten sich keinen Rat mehr und fürchteten das Schlimmste. Als ihm zugerufen wurde, dass ich da sei, stürzte er aus seinem Zimmer und fiel mir weinend um den Hals. Er schien ein vibrierendes Nervenbündel. Sein Redaktionskollege Max Tönnies sagt, Hermann Löns kannte nicht das langsame, stetige Hineinwachsen in eine dichterische Arbeit wie andere Schriftsteller. Ihm offenbarte sich nur im Schaffensrausch die Fülle der Gesichte. Und Löns selbst äußerte in der Werwolfswoche manchmal, es steht wieder jemand hinter mir und diktiert zu rasch. Ich kriege demnächst noch Athletenmuskeln vom Schreiben. Das ist eine Pferdearbeit, 180 bis 200 Quartseiten hintereinander an einem Tag schreiben zu müssen. Aber trotz seines Schaffensdranges und Zwanges schreibt er alles mit glasklarem Verstand auf, sodass er hinterher kaum Änderungen vornehmen muss und kein Lektor nötig wird. Kaum ist der Werwolf fertig, beginnt er einen neuen Roman, den er einen Künstler-Liebes-, Doppel- und Unterbewusstseinsroman nennt. Völlig modern, aber wie im Märchen wirkend, sagt er. Das ist das zweite Gesicht und behandelt die unerfüllte Liebe eines Malers zu einer jungen Frau. Also sein persönlichster Roman, denn Hannah Füß, die junge Base seiner Frau Lisa, wird in diesem Roman zu der Figur der Swantje Swantenius. Und für sie, für Hannah Füß, hat er auch ein Lied geschrieben, Rosemarie. Das nächste Lied auf dem Zettel. Aus einem Brief an Hannah Füß vom 23. Dezember 1909. Es ist merkwürdig, wie kalt mich ein Buch lässt, sobald es heraus ist. Ich habe das blaue Buch, das Balladenbuch, kaum angesehen. Es muss wohl in meiner Natur liegen, das nicht mehr zu achten, was ich erreicht habe. Ich komme mir dann immer so treulos vor, aber es ist eben nichts daran zu ändern. Und vielleicht muss das so sein, denn es steckt in mir ein Kerl mit einer Hetzpeitsche. Anfang 1910 muss er sich aufgrund völlig zerrütteter Nerven in ein Sanatorium nach Bad Zwischenahn begeben. Er schreibt am 1. Februar 1910. Lieber Fricke, hier ist es sehr nett. Ich bin noch ziemlich rappelig von wegen dem vermuckten Roman, der erst dreiviertel heraus ist. Aber ich denke, bald ist er fertig und dann ist mir wohl und auch besser. Ich gehe jeden Nachmittag über die Dörfer und hänge meine Beine über das offene Torffeuer. Davon bekommen die Hühneraugen einen innigen Blick. Indem ich von dir dasselbe hoffe, bin ich mit einem Händedruck dein H.L. Er verkehrt meistens bei Anni in Aschhausen, einem Dorfkrug. Und dort entsteht die Novelle Unter dem Schornsteinkleid. Hier Ausschnitte. Ich war rund um das Zwischenanner Meer gegangen und fühlte, dass ich hungrig und müde war. So war ich froh, als ein Wirtshausschild unter einem spitzen Giebel zur Einkehr lud. Ich bot die Tageszeit, klopfte mir den Schnee ab und ging an den Herd, um den die Bauern, die da saßen und sich die Füße an der Torfglut wärmten, ihre Binsenstühle zusammenrückten, um mir Platz zu machen. »Bin ist besser als Buden«, sagte ich. Sie nickten alle. Der nächste Gast, ein baumlanger Schlachter, sagte dasselbe, der folgende, ein Fischhändler, auch, und der alte Bauer mit dem verhutzelten Gesicht, der darauf eintrat, nicht minder. Jeder ließ sich zuerst einen Klaren geben, kippte ihn ab und goss die Neige in das Feuer, das ich mit einer langen, himmelblauen Stichflamme dafür bedankte. Nach 8 Tagen kam ich wieder, nach einer Woche noch einmal, von da ab einen um den anderen Tag. Mir fehlte etwas, wenn ich nicht 3-mal in der Woche unter dem Schornsteinkleid saß. Eines Spätnachmittags, als ich so da saß, die Schmierstiefel auf den eisernen Herdreifen stützte und den bleichen Flammen und den roten Funken zusah, während mir gegenüber, von der Abendsonne beschienen, die Haustochter saß und strickte, sagte ich, »Wenn man hier so sitzt, Anni, kommt man sich vor, als würde man weiter nichts zu tun brauchen.« Das Mädchen nickte, sah in die Glut und erwiderte, ja, Feuer ist Gesellschaft. Sie hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. Feuer ist Gesellschaft, wie rinnendes Wasser und wogendes Korn. Die drei wissen so viel, können so viel erzählen. Aber das meiste weiß doch das offene Feuer. Trotzdem ist die leiseste Sprache redet. Uralte Geschichten weiß es, die die Menschen längst vergaßen. Geschichten aus Zeiten, wo Wode noch verehrt wurde und Frigga. Da noch der Grauhund im Moore das Elchkalb riss und der Adler in der Seebucht die Wildgans schlug. Und weil wir kein offenes Herdfeuer mehr haben, dessen lebendige Glut eine bessere Wärme gibt, denn die eingesperrten Flammen der eisernen Öfen, darum verlernen wir es, Lieder herauszuhören aus den Flüstern der Flammen und den Funken die Märchen abzuhorchen. Eine ganze Weile hatte das Feuer verstohlen geglommen. Dann, mit einem Ruck, schlugen die Flammen durch. Und je wirbelte der Rauch empor. Ob ich wollte oder nicht, ich musste hinter ihm her sehen, wie er an den schwarzen Schornsteinwänden sich entlang kräuselnd verschwand. Und dahin stieg, wo auf dunkellaubem Grund die goldenen Sterne standen. Nur wenige waren es, aber vielmehr wirkten sie als die unzähligen Gestirne, die ich zu sehen bekam, als ich die Landstraße entlang ging. Und mit denen mich nichts verband, als ein kärgliches Stück Wissens aus kalten Zahlen mühsam hergestellt. Und da ging mir alles Glaubens Urgrund auf. Nicht im dunklen Wald oder auf der weiten Heide, nicht auf der lauten See und in der stummen Steppe blüht er auf. Er keimte an der roten Glut des Herdfeuers, wo goldene Funken und bleicher Rauch die Augen aufwärts leiteten und ihn ein kleines, begrenztes Stückchen Himmel wiesen, der den Menschen nicht blendete und schreckte, sondern ihn als sein Eigentum dünkte, erreichbar durch den Glauben an einen Gott, der jenseits der Wolken thront. Gespensterglauben und Dämonenfurcht lehren Urwald und Steppe den Jäger und Wanderhirten. Gottesglaube aber entstand den Menschen erst, als er als Bauer vor dem Herdfeuer saß. Ein glühender Funken stahl sich zwischen den schwarzen Torfstücken hervor, fuhr empor, besann sich, bog seitwärts ab, und ehe er in der Esse verschwand, kreuzte seine Bahn ein anderer. Seltsame rote Runen durch die Dunkelheit ziehend. Kreuze bildeten sie in ihrem hastigen Flug. Goldene Kreuze, deren Enden zu Haken gebogen waren. Jene Zeichen, die der Bauer einst so gern, kunstvoll verziert und auf mannigfache Art geformt, rechts und links von dem Hausspruche in den Balken über der großen Haustür einmeißelte. So wies ihm nicht nur das Herdfeuer den Weg zum Jenseits, Es half ihm auch dazu, sein Leben zu verschönern, indem er den Geräten, die um ihn waren, einen Schmuck gab, der eine verborgene Bedeutung hatte und einen geheimen Sinn. Im Juni desselben Jahres schreibt er in einem Brief an einen Freund, den er inzwischen Ahnen kennengelernt hatte, unter anderem: Ich war jüngst öfter zur Jagd, mochte aber nie den Finger krumm machen. Ich schieße nicht mehr gerne etwas tot. Jedes Mal, wenn ich mich herangepirscht habe, denke ich, ach was, lass es leben. Im Jahre 1910 entsteht auch der berühmte kleine Rosengarten. Die meisten der Gedichte schüttelte er im Sommer desselben Jahres aus dem Ärmel, wie es heißt. Er, der sich immer schon für Volkskunst, ob Drama, Geschichte, Märchen oder auch Lieder interessiert hatte und sie wie die Brüder Grimm, Herder oder auch Wilhelm Busch gesammelt, hat nun den Wunsch und Willen, selber Gedichte zu schreiben, die zu Volksliedern werden sollen. Das Liebesleben eines Dorfes mit allen Schattierungen will ich wiedergeben, sagt er. Und sie sind ja wirklich zu Volksliedern geworden, von der Wandervogeljugend begeistert aufgenommen. Kaum ein deutscher Dichter ist mit seinen Versen so viel vertont worden wie Hermann Löhns und sein kleiner Rosengarten. Man zählt etwa 360 Komponisten. Wir wollen jetzt gemeinsam das Lied von Karl Blume vertont singen, Ja, grün ist die Heide. Als ich gestern einsam ging auf der grünen, grünen Heide, kam ein junger Jäger an, trug ein grünes, grünes Kleid. Ja, grün ist die Heide, die Heide. Aber rot sind die Rosen, wenn sie da blühen. Als ich dann nach Hause kam, hat die Mutter mich gefragt, wo ich war die ganze Zeit, und ich hab es nicht gesagt. Ja, grün ist die Heide, die Heide. Und hämische Kritik gab es natürlich auch damals schon reichlich. Sie kam hauptsächlich aus der Großstadt, von den sogenannten Asphaltliteraten, die mit dieser Form der Kunst nichts anfangen konnten. Im Zeitalter des Individualismus sah man, und sieht man das auch heute noch als Unvermögen an, sein dichterisches Können und sein künstlerisches Einzelwesen dem singenden Volk unterzuordnen. Alle diese Künstler des Asphalts, sagt dagegen der Schriftsteller Möller van den Broek, spüren kein Volk hinter sich, das sie lieben. Und für das zu schaffen, sich lohnt. Deshalb haben sie kein Ziel vor sich, in das sie ihre Kraft werfen können. 1911 ist Löhns mit Frau und Kind an der Ostsee und dort entsteht sein Matrosenlied »Wir fahren gegen England«, das ihm in der heutigen Zeit, über 100 Jahre später, reichlich Vorwürfe einbringt. Dazu sei nur gesagt, Löhns war ein politisch denkender Mensch. Und er hatte als interessierter Journalist sicher manch besseren Einblick in die Machtpolitik als andere. Er sah die Gefahr einer Einkesselung des Reiches, die ja nicht nur, aber auch von England ausging. Selbst Kabarettisten wie Otto Reuter haben damals dazu geschrieben und gesungen. Und die leichte Überheblichkeit, die Großbritannien ja ab und zu haben kann, man denke nur an die Erfindung von Made in Germany, hat viele nicht gerade sehr erfreut. In einem Brief an Arthur Kutscher schreibt Löhns: Sie wissen, ich bin Teutone hoch 4. Sehen Sie mal, jedes Volk wird jetzt stramm national. Und wir sollen es nicht? Wir haben gerade genug mit Humanistik, Nationalaltruismus und Internationalismus uns kaputt gemacht. So sehr, dass ich eine ganz gehörige Portion Chauvinismus sogar für unbedingt nötig halte. Natürlich passt das einigen nicht und darum zetern sie über Teutonismus. Das aber ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auf der anderen Seite dieses Zettels haben sie dieses Lied und vielleicht kennen es einige von Ihnen ja noch. Und wir machen es natürlich jetzt ganz besonders provokant, indem wir natürlich auch die Melodie aus dem Jahre 1939 sehen, damit sich einige ganz besonders echauffieren könnten. Aber dass Sie werden sehen, wie das Lied doch eigentlich nicht gerade sehr martialisch ist. Heute wollen wir ein Liedlein singen, trinken wollen wir den kühlen Wein. Und die Gläser sollen dazu klingen, denn es muss geschieden sein. Gib mir deine Hand, deine weiße Hand, leb wohl, mein Schatz, leb wohl, mein Schatz, leb wohl, lebe wohl, denn wir fahren. Sie verkündet unseres Reiches Macht, denn wir wollen es nicht länger leiden, dass der Englischmann darüber lacht. Gib mir deine Hand, deine weiße Hand, leb wohl, mein Schatz, leb wohl, mein Schatz, leb wohl, lebe wohl, denn wir fahren, denn wir fahren. Denn wir fahren gegen England, England. Kommt die Kunde, dass ich bin gefallen, dass ich schlafe in der Meeresflut. Weine nicht um mich, mein Schatz, und denke, für das Vaterland, da floss sein Blut. Gib mir deine Hand, deine weiße Hand, leb wohl, mein Schatz. Im Jahr 1911 zerbricht die Ehe zwischen Lisa und Hermann Hüls. Und am 26. Juni verlässt ihn Lisa mit dem 5-jährigen kleinen Sohn. Lisa Löhns beansprucht die alleinige Vollmacht über das Kind, die sie auch bekommt. Vor Gericht hatte sie ausgesagt, dass sie sich aufgrund der Nervenüberreiztheit und der dadurch unberechenbaren Ausbrüche von Löhns um das kranke, geistig und körperlich zurückgebliebene Kind Sorgen machen müsse. Löhns lässt in seiner Verzweiflung alles stehen und liegen und irrte ein paar Monate lang, ohne eine Adresse zu hinterlassen, ziellos innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz herum. Keiner weiß, wo er sich aufhält. Einmal schreibt er als Absender: Nirgendwo am Nimmermeerstag des Niemondes des A. Diaboli 1911. Und setzt hinzu: aus weiter Ferne und auf großen Umwegen. Nun besitze ich nichts mehr als meine Kleidung und ein komplettes Lager verstaubter Erinnerungen. Und an den Verleger: noch solch ein Monat wie dieser und ich habe eine Kugel im Gehirn. Und den Satz: Sehnsuchtsmenschen wie wir sind, lausche auf das Ewige. Die müssen sich bescheiden und können froh sein, bleiben sie nicht ganz neben dem Leben liegen. Das ferne Land. Und das ist offenbar. Ich weiß ein Land, in dem ich niemals war. Da fließt ein Wasser, das ist silberklar. Da blühen Blumen, deren Duft ist rein und ihre Farben sind so zart und fein. So zart und fein, wie sonst am Himmel nur der Abendröte allerletzte Spur an hellen Abenden im jungen Mai beim allerersten fernen Eulenschrei. Auch singt ein Vogel in dem fernen Land. Er singt ein Lied, das ist mir unbekannt. Ich hörte es nie und weiß doch, wie es klingt und weiß es auch, was mir der Vogel singt. Das Leben singt er und er singt den Tod. Die höchste Wonne und die tiefste Not. Jedwede Lust und jeglich Herzeleid. Die Lust der Zeit, das Weh der Ewigkeit. Ich kenne das Land und weiß nicht, wo es liegt. Und weiß es nicht, wohin der Vogel fliegt. Und hörte vor dem Bach das Rauschen kaum. Der Blumenduft empfand ich nur im Traum. Im Traume nur sind einst sie mir erblüht. Im Traume nur hörte ich des Vogels Lied. Das Lied vom Leben, das Lied vom Tod. Das Lied der Wonne und das Lied der Not. Erreiche ich das ferne, fremde Land, dann blüht das Lebensmal in meiner Hand. Wenn nicht, dann sang der Vogel nur von Tod. Sang mir ein Leben bitter und voll Not. Du weißt den Weg nach jenem Land, sag ja. Dann ist das ferne, fremde Land so nah. Dann singt der Vogel nimmermehr von Tod und Not. Dann blühen alle Blumen rot, so rosenrot. Eine Verbindung hält er in dieser Zeit aufrecht zu Ernestine Sassenberg, einer jungen Frau, die er aus der Zeit seiner Ehe noch kannte. Sie war Kindermädchen bei der Familie gewesen. Nach der Rückkehr nach Hannover ziehen sie zusammen und durch ihre Liebe gewinnt er wieder Lust am Leben und an der Arbeit. Ernestine Sassenberg wird sein letzter Ruhepunkt. Er schreibt wieder sehr viel, unter anderem Auf der Wildbahn, Kraut und Lot, Wie du, sein buntes Buch Die Häuser von Ohlendorf. Die Lage für das Deutsche Reich wird immer gefährlicher, aber fühlen tun dies in Deutschland wohl nur wenige. Löns schreibt 1913 an den Schriftsteller Stau von der March nach Österreich. Zu alledem noch das schwere Gewitter, das von allen Seiten über unser Vaterland und Volk heraufzieht. Es ist furchtbar, die sichere Überzeugung zu haben, dass was Grimmiges, Zermalmendes da braut. Und das Furchtbarste ist, dass die allerwenigsten Leute in Deutschland imstande sind, das zu verstehen. Von 10 lächeln 8 mindestens ungläubig und zugleich mitleidig, als wäre man albern. Einer schaut dösig drein. Und nur der 10. scheint ziemlich überzeugt zu sein. Vielleicht tut er nur so, um Ruhe zu haben und weil er gut erzogen ist. Jetzt kann ich erst fühlen, wie es Cassandra zumute gewesen ist, die Ärmste der Armen. Im August 1914 war es soweit. Der Krieg war von Kaiser Wilhelm II. Nicht mehr zu verhindern gewesen. Ein Krieg, der viele Väter hatte. Löns will im Kampf nicht zurückstehen, obwohl er nie gedient hat und bereits fast 50 Jahre alt ist, wie wir eingangs ja schon hörten. Bruchstücke aus seinem Kriegstagebuch. 18. September. Was in der Welt vorgeht, wissen wir Höhlenmenschen nicht, am wenigsten vom Krieg. Zeitungen haben wir seit dem 5. nicht mehr gesehen. Nun gerade seit 8 Tagen nicht mehr gewaschen, nicht gekämmt, nicht die Wäsche gewechselt. Die Hände sind von schwarzer Borke bedeckt, Nase voll Dreck innen, Hemd schmierig und schwarz. 24. September. Sehe von meinem Lager den Sternschnuppen zu. Denke an die Leichen, an den erschossenen Spion. Droben am Firmament dieselbe Not. Leben ist Sterben, Werden, Verderben. 25. September. Heute Freitag, Schlachtenkette um Reims, heute 14 Tage Dauer. Es bullert im Norden weiter, Post kommt, Mittag. Es ist direkt heiß unter dem Winde. Ein Füsilier bringt im Feldwebel Totenmarken, der nimmt sie, ohne das Gesicht zu verziehen. Chaussee nach Pont-Vivant dampft von Autostaub. Luftig, besuche Rode, bekomme Kaffee und so weiter. Leutnant von Wallroden hat Schuss da, wo Gefreitenknopf hinkommt. Ich mache demgemäß Witze, großes Hallo. Leutnant Reuß, Nackenschuss, am Rücken raus, Kreuzfidel. Um 6 Uhr nachmittags. Zu meinem Bataillon. Alles ruht sich aus, raucht, singt, lacht und dabei geht es in 2 Stunden in die vorderste Schützenlinie. Blasse Sicheln im Süden, Sonne geht über silbernem Dunst friedlich unter, wirft warme Schatten aufs Gefilde. Auf der Straße Pferdetransport als dunkles Geschlängel. Im Norden schießen unsere Schrapnells nach Flieger. Der ganze Himmel von goldgelben Wolken mit Blitzlichtern. Erbsensuppe schmeckt wieder. Tee, der Leutnant gibt Burgunder dazu. Frohe Stimmung und es geht in die Linie. In fremde Handschrift hinzugefügt, von wo er nicht zurückkehren sollte. Gefallen am 26.09. bei Le Havre, Ehre seinem Andenken. Das grüne Gläslein zersprang mir in der Hand. Brüder, ich sterbe fürs Vaterland. Rote Husaren, die reiten niemals Schritt. Herzliebes Mädchen, doch du kannst nicht mit. Und geht es zu Ende, so lasst mich allein, mit mir selber auf einsamer Heide sein. Will nichts mehr hören und nichts mehr sehen, will wie ein totes Getier vergehen. Das graue Heidemoos mein Sterbebett sei, die Krähe singt mir die Litanei. Die Totenglocke läutet der Sturm, begraben werden mich Käfer und Wurm. Auf meinem Grab soll stehen kein Stein, kein Hügel soll dorten geschüttet sein. Kein Kranz soll liegen da, wo ich starb, keine Träne fallen, wo ich verdarb. Will nichts mehr hören, nichts mehr sehen, wie ein totes Getier, so will ich vergehen. Und darum kein Kranz und kein Stein, spurlos will ich vergangen sein.